Daddy, you're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlichst willkommen zur Jahresendrückblick-Folge 2024. Ich habe mich das ganze Jahr darauf gefreut. Ist zum vierten Mal jetzt, glaube ich, und zum zweiten Mal mit meinem lieben Gast Alex Batzke vom Podcast, von den Podcasts Lehrersprechtag und nicht die Mama. Sind es die zwei oder hast du noch mehr mittlerweile?
Ja, nee, das ist richtig, das ist richtig. Hallo an die Runde. Ja, schön, schöne Grüße.
Schön, dass genau. Du da bist, mein Lieber. Ich freue mich wirklich. Seit Januar dokumentiere ich eigentlich jetzt dieses Jahr.
Ich auch. Das war ja eigentlich toll. Auch hier mein Einstiegsgag. Das ist die am längsten vorbereitete Podcast-Folge ever.
Ja, genau. Also am Anfang habe ich so im November oder so angefangen, was gab. Und jetzt schreibe ich wirklich, führe ich Buch. Seit Januar habe ich, glaube ich, dokumentiert alles, was mir irgendwie relevant schien. Ja. Und es war eine Menge. Und deshalb haben wir eigentlich im Vorfeld schon, wir haben gar nicht so viel besprochen. Es wird aber Überraschungen geben und wir wissen auch gar nicht, was der andere jetzt so erzählt. Aber wir haben ein paar Kriterien festgelegt und wir sind eigentlich schon ziemlich sicher, dass es zwei Folgen geben wird.
Mhm. Genau.
Also das Jahr war wirklich voll und wir haben es, glaube ich, nie so lückenlos dokumentiert bisher. Und daher denke ich jetzt einfach mal, dass es zwei Folgen geben wird. Und wir fangen an mit etwas, was wir noch gar nie gemacht haben, aber mal so die wichtigsten Todesfälle des Jahres. Die größten Namen, die von uns gegangen sind. Und da muss natürlich einer genannt werden, nämlich gerade erst vor kurzem, vor einigen Wochen, Paul Di'Anno, der erste Sänger von Iron Maiden.
Ah, okay.
Ist gestorben. Und Paul Di'Anno ist wirklich, finde ich so, habe ich gestern nochmal drüber nachgedacht, da habe ich nochmal so einen Nachruf gelesen. Also eigentlich weiß jeder Iron Maiden-Fan, dass die mit dem nie so weit gekommen wären. Mhm. Und trotzdem sind die ersten zwei Alben halt so ultra, ultra wichtig und so toll. Und jeder liebt sie und sie gehören zu den Lieblingsalben von ganz vielen Metal-Fans und Maiden-Fans. Und es ist echt so ein schizophrenes Ding mit dem Kerl irgendwie. So, man weiß Bruce Dickinson ganz klar und so, aber Paul Di'Anno immer wichtig und immer Kult, aber hat nie mehr viel gerissen dann halt und hatte auch diverse Probleme und Süchte und irgendwie war immer so ein Straßenköter-Typ eher irgendwie und jetzt ist er gestorben.
Dann hat er aber noch relativ lange durchgehalten, ne?
Ja. Der hat auch immer wieder veröffentlicht, auch jetzt dieses Jahr auch nochmal was und so und immer wieder auch eigene neue Sachen versucht und mit neuen Bands und so, aber und halt natürlich versucht, dieses Erbe der ersten zwei Alben, davon hat er halt gelebt natürlich irgendwie, klar. Dann, großer Name, Quincy Jones, gestorben dieses Jahr.
Das war dieser und, Produzent von Michael Jackson, ne?
Genau, also das, wofür man ihn kennt, ist ja ein Tausendsasser. Es gibt auch eine Doku, ich glaube auf Netflix sogar, eine Quincy Jones Doku. Wofür man ihn kennt, ist natürlich Thriller hauptsächlich. Ja. Und dann hat er ja gerade rechtzeitig noch, diese We Are The World Doku hat ja auch nochmal, war nochmal sein Erbe. Da sieht man ja auch nochmal, wie er eigentlich dieses Ding gestemmt hat und gewuppt hat und geplant hat und gemacht hat und gegen alle Widerstände, gegen den unzuverlässigen Stevie Wonder und der nicht beikam und sie hängen lassen hat und Bob Dylan, der plötzlich nicht mehr sich getraut hat zu singen vor allen anderen und so weiter und Quincy Jones.
Zum Thema Stevie Wonder und hängen lassen habe ich tatsächlich nachher auch nochmal einen Take. Mal gucken, ob das in dieser oder in der nächsten Folge passiert. Aber mal schauen.
Da bin ich aber jetzt mal sehr gespannt.
So, dann pass mal auf.
Jetzt noch ein paar Namen, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht allzu viel davon dazu sagen. Wayne Kramer ist Kopf gewesen von MC5, wichtiger Typ für den amerikanischen Punkrock eigentlich. Steve Harley noch, den kennt man vor allem durch ein ganz tolles, also Zusammenarbeit mit Cockney Rebel und die hatten einen Riesenhit in den 60ern, Make Me Smile, kommt in Ganz oder Gar nicht vor, toller Song. Und Kris Kristofferson natürlich, auch gestorben, toller Typ, Schauspieler, charismatischer Typ und Songschreiber. Ich glaube, ja, was kennt man von ihm? Me and Bobby McGee von Janis Joplin ist ursprünglich, glaube ich, von ihm. Mhm. Und der Produzent Steve Albini, den Klaus ja immer mal erwähnt als Produzent, der ganz viel Indie-Rock, Nirvana in Utero, glaube ich, auch produziert hat und viele, viele andere wichtigen Indie-Alben.
Na gut.
So, ja, haben wir das auch. Und jetzt haben wir unsere erste, das haben wir letztes Jahr gemacht, eigentlich ungeplant und diesmal jetzt geplant. Wir reden mal über Mainstream-Phänomene.
Ja.
Da bist du wahrscheinlich sogar mehr daheim als ich, aber ich habe auch zwei, drei Sachen.
Ja.
Was war denn jetzt dieses Jahr so für den Mainstream wirklich wichtig? Was für Hits oder was für Künstler, die so Blockbuster-Künstler, die was gemacht haben dieses Jahr? Wen hast denn du da notiert?
Ich hab so ein paar aufgeschrieben, aber ich bin auch mal wieder natürlich völlig am Zeitgeist vorbei. Ich meine, so ein paar Sachen habe ich ja auch aufgeschrieben, die bei diesem Spotify Wrapped auch durchaus irgendwo weit oben rangiert haben, aber vieles von dem, was bei Spotify Wrapped in Deutschland oder weltweit ganz weit oben war, habe ich noch nie gehört teilweise. Mhm. Dennoch höre ich dann doch immer noch mal wieder ganz gerne einfach so Pop-Alben, um einfach so ein bisschen dabei zu bleiben und so ein bisschen zu schauen, was gibt es denn da eigentlich noch so. Und da sind mir vor allem mal wieder so ein paar Pop-Damen aufgefallen, die auf jeden Fall was gemacht haben. Und ich würde ganz gerne erstmal beginnen mit Sabrina Carpenter. Die
jetzt pass nämlich mal auf, gestern war ich im Plattenladen, also es war so. Kein richtiger Plattenladen, es war der Müller Drogerie
oh je.
Und ich hatte, ja, ich hatte eine Viertelstunde, musste auf meine Frau warten und dann bin ich da rein und habe mich durch die Platten geflippt und dann ist mir Sabrina Carpenter entgegengesprungen mit zwei Alben und ich habe den Namen noch nie gehört, gestern zum ersten Mal gelesen und heute jetzt kommst du an damit.
Ja, Sabrina Carpenter, also im Prinzip kann man nicht über die Musik des Jahres reden, ohne über Sabrina Carpenter zu sprechen, weil die hatte ja schon auf jeden Fall den Sommerhit. Espresso war der Sommerhit und der ist eben auch drauf auf dem Album Short and Sweet. Du sagst, es gibt zwei Alben von ihr. Ich könnte jetzt auch bislang nur dieses. Ich weiß nicht, ob es ein zweites ist oder ob es das erste oder schon, ja, wahrscheinlich wird es dann das zweite sein. Der Song Espresso, der geht ganz gut ab. Also es ist ein ganz schöner Sommerhit, der groovt so vor sich hin. Das hat so richtige so Sommer-Vibes und so. Kann man sich ganz okay anhören. Der Albumtitel Short and Sweet, der bezieht sich wahrscheinlich so ein bisschen auf sie selber. Das ist so eine, die ist so 1,50 groß und hat einen riesigen Kopf und ganz, ganz blonde Haare und ist irgendwie auch so ganz, ganz schickimicki geschminkt und so. Aber das klingt auch schon wieder wie so ein Boomer, schickimicki. Ich finde diesen Look irgendwie so ein bisschen sehr Barbie-haft, sehr, sehr irgendwie aufgestylt, keine Ahnung. Aber egal, die Musik ist wirklich ganz, ganz guter Pop. So. Da ist auch mal zwischendurch eine echte Gitarre mal zu hören und so und auch vielleicht mal ein bisschen härtere Songs. Was heißt härtere? Also ein bisschen, da kommt auch schon mal ein Schimpfwort im Text vor oder so. Der Gesang ist mitunter ein bisschen piepsig teilweise. Da orientiert sie sich wohl an einer Künstlerin, die ich gleich nochmal nennen werde. Aber insgesamt kann man sich das Album so gerade so als Sommeralbum ganz gut anhören. Also Espresso habe ich gerade schon erwähnt und dann würde ich noch empfehlen, Please, Please, Please ist auch noch ganz schön von dem Album.
Mhm, okay. Ich habe auch eine Künstlerin, die über die ich gelesen habe und zwar hat sie im Musikexpress das Album des Jahres gemacht und zwar Carly XCX.
Okay.
Spricht man die so aus?
Ja. Mhm, ich glaube schon.
Die hat ein Album gemacht dieses Jahr, das heißt Brad. Und es war ein Trend. Brad Summer, Hashtag irgendwie, großes Thema irgendwie. Kamala Harris hat sich auch auf Brad bezogen und waren alle Brad irgendwie plötzlich.
Ja, ja,
so.
Ja, ja.
Und also heißt er Göre oder so irgendwie. Und irgendwie war das so, also Brad Summer ist wohl irgendwie so, der Witz ist ja, habe ich ja schon öfter gesagt, solche viralen Trends kriege ich ja dann so hinterher über Printmedien dann, da kriege ich sowas mit, ja, dass es das gibt.
Wenn die Druckerpressen das dann auch irgendwann mal, ja. Mhm.
Ja, ja, aber interessanterweise, ich fahre damit gar nicht so schlecht. Ich habe letzte Woche mit einer Deutschklasse, haben wir über das Römische Reich gesprochen und diesen Trend, dass es ja gerade so viele Männer gibt, die offensichtlich über das Römische Reich nachdenken.
Ja.
Sowas weiß ich aus der Zeitung. Aber die Schüler, die 16-Jährigen, wussten es größtenteils nicht.
Also, die wussten das nicht, so. Okay.
Nee, die wussten es nicht.
Denken also ein die Mädchen denn an das Römische erwähnt. Reich?
Das hat dann keiner zugegeben. Oder auch so Sachen wie mit irgendwie, wenn wir mal eher im Wald begegnen, einem Bär oder einem Mann und solche TikTok-Trends, ja, das, genau. Dann irgendwie sowas lese ich in der Zeitung.
Okay.
Ja. Naja, okay.
Vielleicht sollte ich auch so. Mal wieder Zeitung also. Lesen.
Oder halt in irgendwelchen Zeitschriften. Also Kali XXX, XCX, ich habe mir das Album angehört, es gefällt mir nicht. Es ist sehr cooler und sehr, ja, mit einer Menge Swagger vorgetragener Elektropop irgendwie, der mir aber irgendwie nichts sagt. Aber Musik Express, Album des Jahres, wahrscheinlich verstehe ich es nicht ganz. Aber ich habe ein Lied noch entdeckt, und zwar ein Duett natürlich mit Billie Eilish, über die wir sowieso gleich auch noch sprechen müssen, finde ich.
Definitiv.
Und das Lied heißt Guess, und das ist wirklich ein Knaller. Guess, sie singen also quasi so, you wanna know what, about my, what color is my underwear, you wanna know what I got going under there und so weiter. Und es ist ein schöner, ironischer und sehr dreckig und sexier Kommentar, glaube ich, auf so, was weiß ich, so beknackte Anfragen, die halt wahrscheinlich kriegen oder so von irgendwelchen Idioten und so. Und das war jetzt irgendwie so ihr Kommentar dazu. Gutes Lied, sehr, sehr dreckig, sehr sexy, auch tolles Video. Und Billie Eilish's Auftritt ist dann, sie fährt quasi mit so einem Bulldozer dann in so eine sexy Tanzszene rein halt irgendwie und mischt halt den Laden dann nochmal auf ihre Art auf irgendwie. Ja. Und es passt, finde ich, so zu ihr.
Ja, ich finde das ja immer witzig, dass du immer Musikvideos erwähnst. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich ein Musikvideo gesehen habe. Also man kann ja mittlerweile bei Spotify auch Musikvideos angucken, aber ich gucke ja dann, wenn ich Musik höre, ja nicht irgendwie auch noch aufs Handy, dann tue ich das Handy tatsächlich ja mal in die Tasche. Und ansonsten gucke ich, also Musikfernsehen gibt es ja in dem Sinne nicht mehr und so. Und weiß ich nicht, aber ich finde es interessant, dass du dann immer noch mal wieder so ein Musikvideo referenzierst. Ich meine, klar, früher keine hat man Ahnung, total ich weiß viele gar nicht, Musikvideos wie gesehen, aber ja, heute
ab und zu gucke ich mal, wenn mir ein Lied gefällt, was gibt's da für ein Video? Oder jetzt über TikTok, über Spotify drängt sich's ja quasi auf irgendwie, wenn einem ein Lied gefällt. Und dann wollte ich eh mal gucken, Billie Eilish, wie die sich so gibt, weil die finde ich ja fantastisch. Vielleicht können wir gleich schon über sie sprechen. Die ist ja durchaus auch Blockbuster Mainstream. Ja. Also die finde ich jetzt, wir haben ja letztes Jahr über Taylor Swift und über Olivia Rodrigo gesprochen und da würde ich eigentlich, Billie Eilish ist ja eigentlich auch so eine junge Frau mit unfassbarem Erfolg und von allen, die es da so gibt in letzter Zeit, ist sie ja auf jeden Fall die absolut interessanteste, auch für so einen 52-jährigen Mann wie mich irgendwie. Also jemand, der jetzt sagt, so ich komme halt aus der Welt von Björk oder Radiohead oder was weiß ich, halt so anspruchsvollem Pop-Rock-Indie-Kram irgendwie. Und da ist die halt absolut satisfaktionsfähig irgendwie mit ihrem Kram. Und trotzdem ist sie bei den 15-Jährigen halt auch populär.
Voll.
Das ist wirklich ein unfassbarer Spagat, was die da macht und sehr, sehr interessant und sehr toll.
Ja, ich habe das Album hier auch notiert. Es ist auch wirklich ein Album, was mir sehr gut gefallen hat dieses Jahr. Was interessant ist, weil früher die ersten Sachen von Billie Eilish gefielen mir gar nicht so gut. Ich habe die mal genannt den musikgewordenen Werte-Effekt, weil gefühlt irgendwie ist die Musik immer so. Also die aus deinem Deutsch-LK, die wissen, was der Werther-Effekt ist. Ne? Ansonsten googelt man nach. So, ich finde aber, es ist dieses Album, dieses Hit Me Hard and Soft, ist ein sehr erbauliches Album für ihre Verhältnisse. Und da noch nie gefiel mir die Musik von Billie Eilish so gut wie auf diesem Album. Da gibt es ja die Single Birds of a Feather, die läuft jetzt ja auch ganz viel im Radio. Die ist super schön.
Fand ich fast das langweiligste Lied eigentlich auf dem Album.
Stimmt, das ist im Prinzip langweilig, aber es hat auch irgendwie ist es auch schön. So.
Ja.
Dann finde ich aber Lunch super.
Wahnsinn. Ja. Lunch ist echt ein Highlight. Auch schön dreckig und geil halt einfach.
Einfach dieser, das ist ja so ein bisschen der alte Eilish-Stil, würde ich es mal nennen. Und das drückt einfach sehr diese Effekte von Verliebtheit aus, die man so hat, wenn man so richtig verlangt nach jemandem.
Ja, also es ist ja echt auch so eine Sexfantasie auch. Also echt schon krass. So. Ja. Gut.
Ja. Und dann habe ich noch ein Video gesehen, wie sie berichtet, wie sie Wildflower aufgenommen hat, was auch nochmal ein super Stück ist auf dem Album, wie ich finde. Und da hat sie 80 verschiedene magisch ineinander produzierte Takes für diesen Song verwendet. Also Wahnsinn. Das ist wirklich, mit so einer Professionalität ist die da rangegangen, dass die wirklich immer gesagt hat, okay, dieser Pieps ist noch der ist nicht gut genug. Noch ein Take. Mhm. Und dann haben die Produzierenden das irgendwie so zusammengeschustert, dass daraus wirklich aus 80 Takes ein wunderbarer Song geworden ist. Also,
ja, sowas kennt man auch von Madonna, Like a Virgin irgendwie. Da hat Nile Rodgers auch fast jedes Wort extra aufgenommen.
Ja.
Was sie macht, finde ich, was neu ist, bisher war der Gesang ja immer so geflüstert, also so, als würde sie so im Schlafzimmer aufnehmen und nicht wollen, dass die Eltern es nebendran hören irgendwie, dass sie da Musik macht. Und, und jetzt singt sie ja richtig, also sie öffnet sich und sie kann singen, sie kann halt richtig singen. Und ein Lied, das sich erst spät erschließt, weil es auch 2 Minuten ein bisschen langweilig wirkt oder sogar 2,5 Minuten und dann aber plötzlich irgendwie, ja, ich weiß nicht, eine Stadionhymne wird, ist The Greatest. The Greatest ist ein Lied, das eigentlich auch dem Zeitgeist gar nicht mehr entspricht, weil es laut Spotify-Hörgewohnheit eigentlich zu langweilig anfängt.
Ja.
Weil eigentlich das Lied erst nach 2,5 Minuten abhebt und nicht schon nach 10 Sekunden.
Stimmt.
Und das ist toll, dass sie sowas macht und schön.
Ja.
Bin begeistert.
Ich auch, tatsächlich, ja. Dann würde ich mit einem,
was hast du noch?
Ja, dann würde ich mit einem Album weitermachen, was mich nicht besonders begeistert hat, aber auch wirklich zum Zeitgeist gehört und zum Mainstream-Pop, nämlich Ariana Grande mit ihrem Album Eternal Sunshine. Sagt dir Ariana Grande was?
Ja, ja, klar.
Ja, gut. Also sie hat einfach mal 376 Millionen Follower auf Instagram, habe ich nachgeschaut. 376 Millionen.
So, Wahnsinn.
Das ist, wie geht das? Also, so. Und ich, im Prinzip bezeichne ich die ja immer so als Teenie-Tussi, weil die einfach so einen piepsigen und hohen Gesang hat. Also, dass hier wahrscheinlich, du und Klaus, ihr könnt das wahrscheinlich gar nicht hören. So hoch singt die.
Das kann sein.
Aber die hat auf jeden Fall ziemlichen Erfolg dieses Jahr, weil sie ja auch in diesem neuen Wicked-Film, der jetzt rausgekommen ist, da die Hauptrolle spielt. Zusammen neben Cynthia Erivo, die spielt ja die grüne Hexe und sie spielt irgendeine andere. Irgendwas stimmt nicht mit der. Ich habe mir dann auch so ein Interview angesehen, ich glaube, das gab es bei IMDb und irgendwie haben da auch die Kommentare irgendwie so, are they on heroin? Oder irgendwie Someone please feed them, weil die sehen echt, also beide sehen echt so krank und dürr aus und irgendwie dachte ich, dass es das nicht mehr so Trend ist, dass man so dünn ist, so wie Ariana Grande. Aber ihre Stimme ist genauso dünn. Also von daher, also keine Ahnung. Es gibt ein paar Songs, die recht groovy sind und auch gar nicht so schlecht. Also Yes And, das erinnert mich so ein bisschen an so Lisa Stansfield Musik, so mit so einem Beat, mit so einem disco-mäßigen Beat. Und dann ist Imperfect For You in so einer Akustikversion, gibt es auch auf dem Album, auch noch ganz nett, weil das ist, es hat nochmal eine interessante Melodie, Wendungen da drin, auch im Refrain, und das ist nochmal ganz gut anzuhören. Ich mag es ja immer, wenn auch ein echtes Instrument selbst bei Popmusik auch dabei ist, und das ist eben in so einer Akustikversion dann auch so. Aber ich möchte weitestgehend würde ich sagen, also toll ist es nun wirklich nicht, dieses Album. Ja.
Okay. Also ich habe nur noch eins, aber da sind wir eigentlich schon gleich in der nächsten Kategorie. Deswegen hebe ich das mal noch auf. Mach du mal fertig.
Okay, mach du mal fertig. Ich würde hier an nächster Stelle ein Album sagen, was mich auf jeden Fall total begeistert hat. Aber ich weiß nicht genau, ob es in den Mainstream-Pop passt, denn Beyoncé hat dieses Jahr ein Album veröffentlicht, das heißt Cowboy Carter.
Ja, natürlich. Das habe ich ja auch notiert. Sehe ich gerade erst. So. Ja, klar, darüber müssen wir sprechen.
Darüber müssen wir sprechen, weil es ja auch musikhistorisch relevant ist, würde ich mal sagen.
Ja.
Also allein schon diese Frage, die dann aufkam, darf eine Künstlerin mit Afro-Wurzeln irgendwie Country-Musik machen oder ist das kulturelle Aneignung? Das war ja so das, was so durch die Medien ging, als Texas Hold'em rauskam. Und also ich glaube, wir sind eigentlich der gleichen Meinung, dass Musik für alle da ist, oder? Oder wie ist da so deine Meinung?
Also das ist ja Wahnsinn, natürlich.
Ja.
Also zum einen das und zum anderen, also ich kann das Thema kulturelle Aneignung, ich muss ich mal prinzipiell eher kritisch sehen. Also die Kritik daran. Und zum zweiten macht sie das ja gerade um auch die afroamerikanischen Wurzeln des Country, der ja mit dem Blues auch verwandt ist und wo ja, das ist ja geschichtlich irgendwie eine Sache. Und wie es überhaupt zu dieser Trennung kam zwischen Race-Musik und weißer Musik und so weiter, das ist ja eigentlich der eigentliche Skandal. Ja, genau. Dass es überhaupt eine Trennung gab. Es gab ja Charts dann, irgendwie die R&B-Charts und die anderen Charts und so bis ja vor kurzem noch und so weiter. Und MTV, die sich die ersten Jahre geweigert haben, schwarze Künstler zu spielen und so weiter. Also diese Geschichte zieht sich durch die komplette Geschichte der amerikanischen Popmusik. Und es ist ein tolles Statement. Also eigentlich das, was sie macht, um die Frage, darf man das? Ja, sie muss es eigentlich machen irgendwie. Und gerade seit Black Lives Matter und seit diesen vielen Filmen und seit wirklich fast nichts mehr jetzt auch nicht vorgeholt wurde an afroamerikanischer Kultur und dem Leid der Afroamerikaner und der Diskriminierung in allen möglichen Bereichen und allem, diese ganzen Gerichtsfilme und Justizurteile und Bürgerrechtsbewegung nochmal, Filme wie Selma und die ganze, was da jetzt die letzten Jahre alles rauskam nochmal, ist es nur folgerichtig, dass einfach eine schwarze Künstlerin ein Country-Album macht und ich finde es toll.
So, und sie macht es richtig gut. Also das ist ja ein richtiges Konzeptalbum geworden. Es ist teilweise nicht unbedingt so, wie ich es erwartet habe, aber es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Album geworden, wenn auch ein bisschen lang. Geht eine Stunde 20, das ist ein bisschen viel für ein Album.
Ja, das ist ja immer das Problem.
Aber das ist halt ein Konzeptalbum, die wollte da einiges unterbringen. Es fängt ja auch schon direkt an so mit American Requiem, das zeigt ja auch, wo die Reise so ein bisschen auch hingeht, was vielleicht auch so ein Abgesang, so ein Todesgesang auf Amerika und so. Der Song, habe ich so die Metapher eines Rodeo-Bullen im Kopf, der so aufgepeitscht in der Box immer weiter aufgepeitscht wird, aber kurz bevor er dann losstürmt in die Arena, um dann da irgendwie so Rodeo-mäßig da, wird ihm aber in der Box schon ein Lasso umgelegt und der wird dann irgendwie schlafen gelegt. Also dieser Song, der kommt nicht so raus, der will immer rauskommen. Du hast es auch schon mal häufiger solche Songs angesprochen. Aber
ich mag das total, ich finde es so toll, wenn das jemand hinkriegt, das mag ich. Ja, ja, super.
Genau, dann kommt Blackbird, ein Beatles-Cover, was ich ein bisschen komisch fand, das passte für mich da gar nicht hin.
So. Ja, aber weißt du, warum das passt?
Das erklär mir mal.
Also Paul McCartney hat dieses Lied geschrieben, als 1966 ist auf dem weißen Album, 67 und ich weiß jetzt gar nicht, also es ist auf jeden Fall, es geht eigentlich um die Bürgerrechtsbewegung. Es ist eine Metapher.
Ah.
Also es hat natürlich das auch alles Martin Luther King und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es um jemand Konkretes geht, Angela Davis oder so, oder ob es einfach nur allgemein irgendwie eine Metapher. Aber es ist auf jeden Fall klar, der Bezug ist klar und Paul McCartney hat es auch mehrfach öffentlich gemacht, dass das die Idee war von dem Song.
Na siehste, gut, dann passt es ja erst recht. Genau, Texas Hold'em ist die Single, die wir auch im Radio alle gehört haben. Der Text ist ganz schön Banane. Ich glaube, das ist auch ein Cover irgendwie, aber ist egal, ist ganz witzig, geht ganz gut ab. Der Song ist halt Country und so. Ich finde manchmal, dass dieser R&B-Gesang von Beyoncé nicht so ganz nach dem Country klingt, wie man das gewohnt ist. Das hat ja oft sehr was Gospeliges dann auch gleich, ne? Dieser echt manchmal leierige Gesang von Beyoncé. Aber ist ja ganz gut. Also kann ja auch mal ein bisschen abwechslungsreich sein. Dann noch der Song Spaghetti, der noch ein bisschen Hip-Hop mit reinbringt, vor allem so Südstaaten, beziehungsweise so vielleicht auch so ein bisschen Latino-Einflüsse. Und dann gibt es eine von dir immer gewünschte und häufig gelobte Murder Ballad, nämlich Daughter. auch sehr cool. Ne? Dann gibt es noch Klassiker wie Jolene. Das kannte ich eigentlich nur von The Bossos, aber gut.
Ja, Jolene ist Dolly Parton, ist glaube ich sogar ein Duett, gell, mit ihr. Meine ich sogar.
Kann sein,
Dolly Parton. Ja, ich glaube, ich mische sogar mit. Also Jolene ist natürlich ein ganz großer Klassiker, Country-Klassiker.
Es gibt auf jeden Fall auch einen Song mit Dolly Parton, der heißt Dolly P. Und zwischendurch gibt es immer so Skits, also als ob man irgendwie in so einem Texas-Radiosender wäre. Dann gibt es die Smoking Hour mit Willie Nelson und so. Das ist ganz, ganz, ganz nett. Also man merkt wirklich, das ist ein richtiges Konzeptalbum. So. Und gerade für Mainstream-Pop wirklich sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr, da steckt sehr viel drin. Two Most Wanted würde ich noch erwähnen mit Miley Cyrus zusammen. Die passt natürlich auch sehr gut da rein.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Achso, ich muss weitermachen. Ich habe noch ein paar.
Ja, mach du mal jetzt.
Ja, also zwei habe ich noch und einen würde ich als didaktische Reserve abspeichern. So. Denn dann gibt es noch eine Künstlerin, die immer wieder als sehr originell angesehen wird. von der Gen Z, aber eigentlich Musik macht wie früher. Und das ist Dua Lipa. Die hat nämlich auch dieses Jahr ein neues Album veröffentlicht, Radical Optimism. Und es ist jetzt nicht mehr genau so ein 1A-Cover oder Sample von wirklich alten Songs wie auf dem Album Future Nostalgia. Das war 2020, da hat sie ja wirklich so ganz, ganz viele alte Songs gesampelt. Irgendwie so, ne? Von Inks und von Kiss und alles Mögliche dabei. Olivia Newton-John, da war ganz, ganz viel drin, was wirklich original rausgeklaut war, wo dann die Jugend dachte, das wäre wirklich von ihr so. Und dann hörten sie die alten Songs und dachten, hey, das ist doch Dua Lipa. Trotzdem macht sie in diesem Album Radical Optimism da wieder weiter, würde ich sagen. Macht also auch wieder ganz viele 80s, 90s Anleihen und dadurch klingt das Album auch echt ganz gut. Also das ist echt auch ganz guter Pop. Postmoderne Nostalgie könnte man es vielleicht nennen. Also es klingt alles so ein bisschen angelehnt, aber trotzdem irgendwie modern und da würde ich die Songs Houdini, Training Season und These Walls empfehlen. Ja.
Okay. Mit der kann ich gar nichts dazu sagen. Weiß nichts. Ich lese den Namen, aber ich weiß nicht, ob ich bewusst jemals ein Lied gehört habe von ihr.
Ach doch, bestimmt. Das läuft viel im Radio auch. So.
Ja, das ist das Problem.
Ja.
Dann habe ich es schon nicht gehört.
Stimmt. Okay. Aber diese, also Love Again hast du bestimmt gehört. Das ist aber von diesem alten Album.
Okay.
Und zuletzt würde ich empfehlen, oder ja, was heißt last but not least, Sarah Larsson. Kennst du die?
Nee.
Kommt aus Schweden. hat ein Album, heißt echt? Venus. ja.
Wer hätte das gedacht? Wie könnte man so schwedisch, wie es nur irgendwie geht, heißen?
Sarah, ja, mit Z. So. Und okay. Kannte man von ihrem Hit Lush Life. Der war irgendwie, keine Ahnung, 2017 oder so. Da waren die noch ziemlich jung. Und genau, mittlerweile, weiß nicht, wie viel das Album. Relativ erfolgreich. Can't Tame Her klingt sehr nach Kim Wilde, fängt direkt so gut damit an. Ja, musst du mal anhören. Also der Song auf jeden Fall. Dann typische moderne Popmusik. Die hat ja auch eine relativ markante Stimme, also mit sehr tiefen, kann sehr tief und sehr hoch singen. Ein Song mit David Guetta ist drauf. Und ja, ist ganz gut. Also ja, zu wenig echte Instrumente, aber das ist ja immer mein Kriterium, das bedauere ich ja immer. Aber durchaus auch trotzdem abwechslungsreich. Can't Tame Her und You Love Who You Love sind zwei gute Songs.
Okay.
So.
Ja, mach doch noch deine didaktische Reserve auch noch. Wir haben noch Zeit.
Ach, wir haben noch Zeit. Na gut, aber eigentlich ist es auch wieder nur so eine Frage, ob das ein Pop-Album ist, denn Lady Gaga hat dieses Jahr auch noch ein Album rausgebracht, aber nicht so richtig. Aber nicht so richtig.
Ach so, Soundtrack oder wie?
Ja, so genau. Es heißt Harlequin. Und ich glaube, es ist der Soundtrack zu dem Joker-Film, zu dem Folie à deux. Folie à deux. Du wohnst in der Nähe von Frankreich, du musst das aussprechen.
Ja, komm, hör doch auf, ich kann doch kein Französisch. Folie à deux. Der wird total verrissen, gell? Was ist denn da los? Ja,
muss das Album?
Der Film.
Total keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Ja, kann sein.
Ich auch nicht. Aber kommt nicht, läuft nicht gut.
Ja, ich würde mal warten, bis der irgendwo kommt auf Wow oder so und dann gucke ich den mal an oder so. Den ersten Joker-Film habe ich zumindest gesehen, aber fand den jetzt auch jetzt so mittel. So. Keine Ahnung, das ist jetzt nicht so, nicht so ein Batman-Spin-Off, was ich unbedingt gebraucht hätte. Aber
ich auch nicht.
Das Album ist ganz nett. Das ist so das unvermeidliche Swing-Album. Also so 40s.
Nein.
Ja.
Okay.
Das ist so 40s-Musik. Es ist irgendwie so fetzig. Es gibt so hier so typische 40s-Song wie Get Happy oder That's Entertainment oder so. Also,
ach, ich weiß
dann so
nicht.
Blues mit echt? Gonna Build a Mountain. Ich habe es mir auch nur zweimal angehört, aber ja, wenn Lady Gaga das singt, ist das dadurch schon ganz gut.
Ja.
Aber es ist nicht nötig. So.
Ja. Nee, das braucht eigentlich niemand. Ich weiß gar nicht, warum die das immer alle glauben, machen zu müssen.
Ja, ja, genau. Wir warten lieber auf ein richtiges Album von Lady Gaga. Das soll wohl nächstes Jahr kommen. Wir warten
mal. Ja, da warte ich drauf. Jetzt habe ich noch eine Band, die muss man hier, glaube ich, reinbringen, aber die liefert jetzt schon direkt den Übergang zur nächsten Kategorie, nämlich die großen Enttäuschungen und die schlechtesten Alben des Jahres.
Jetzt wird's spannend, liebe Leute.
Und jetzt erwähne ich die Band Coldplay, die ein Album gemacht hat dieses Jahr und es heißt, glaube ich, Moon Music oder so. Und Birgit Fuß im Rolling Stone hat es auf den Punkt gebracht, wie man es nicht besser auf den Punkt bringen kann. Sie schreibt also, man ist jetzt schon so oft von Coldplay enttäuscht worden, vor allem als Fan der ersten Alben, dass man sich nicht mehr richtig aufregen kann drüber. Und genauso ging es mir eigentlich so auch. Also ich nehme das so wahr, ah ja, Coldplay wird wieder so ein Scheiß sein. Und es ist genau halt wieder so ein Scheiß. Also schon allein, ich habe wirklich, ich höre ja kein Radio, aber dann höre ich doch tatsächlich mal ausnahmsweise diese Single da, Feels Like Falling in Love, und denke, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wie eine misslungene, also wirklich eine schlechte, vielleicht noch im Anfangsstadium befindliche KI, der man sagt, machen einen richtig schlechten Song mit der Stimme von Chris Martin.
Ja.
Wahnsinn. So. Wahnsinn.
Dann wirklich so ganz rudimentäre, generische Akkorde aneinandergereiht. Also, ja. Also das
bin und ich viel La-La-La-Texte auch irgendwie so, glaube ich.
Da war das Album davor definitiv noch besser. Oder war es davor, war es vor 2 Jahren oder so, oder vor 3? Auf jeden Fall, dieses, also ich habe es mir auch nicht komplett durchhören können. Ich habe es gesehen, habe gedacht, ach, guck mal, Coldplay, gibst du denn mal wieder eine Chance? Nee.
Also Klaus ist ja Fan der ersten 2 Alben, Birgit Fuß auch, wie sie schreibt. Ich finde die ersten 4 so, ich kann auch das 4. noch und dann mit Viva La Vida und dann passiert irgendwas und von da an, es geht nicht mehr, es geht überhaupt nicht mehr.
Ja.
Weiß nicht, was da. Nee. Man weiß nicht, was sie umtreibt, was sie wollen, was sie glauben, wollen zu müssen. Man weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Völliges Rätsel.
Aber die Tochter von Chris Martin und Gwyneth Paltrow, die heißt ja Apple, die ist jetzt auch schon 18, ne?
Oh,
das ist mir letztens aufgefallen, ja.
Wahnsinn. Ah, die wird auch schon bald in irgendeiner Serie mitspielen.
Wahrscheinlich,
Und ein Album machen.
So
habe eigentlich gar nicht so viele. Ich habe 4, 6 schlechte Alben und kann zu 3 ausführlich was sagen.
Gut, ich habe auch 6 schlechte Alben, ja.
Okay, dann fange ich mal an. Und zwar steige ich mal ein mit Bruce Dickinson. Bruce Dickinson hat ein Album gemacht am Jahresanfang und ich erwähne es auch deswegen als große Enttäuschung, weil die Fallhöhe bei Bruce Dickinson halt immer so groß ist, vor allem im Verhältnis zu dem medialen Hype. Also in der Metal-Szene und in der Classic-Rock-Szene, da lese ich ja auch immer so Magazine und so, ist halt ein Lebenszeichen aus dem Iron Maiden-Umfeld ungefähr das Hochamt. Titelstories, 10-seitige Rückblickbiografien, Interviews, Wahnsinn, ein Riesen in jeder Zeitschrift, auf dem Metal Hammer vorne drauf, auf dem Classic Rock vorne drauf, auf dem Rocks, Bruce Dickinson macht ein neues Album und er ist natürlich eloquent und er weiß es zu verkaufen und er hat Sachen zu erzählen und dann engagiert er Cartoon-Künstler und Comic-Künstler, dann gibt's noch ein Comic-Buch mit dazu, die Single kommt gleich mit Comic mit und so, die erst Vorab-Single und er hat wieder ein Konzept, aber William Blake und irgendwie Fantasy und es geht wieder über Tische und Bänke und dann kommt das Album raus. Nee, und dann kommt noch die Vorab-Single und man denkt noch, oh, nicht schlecht, ja. The irgendwas auf Ragnarok oder so heißt die Single. Und es ist nicht schlecht. Gutes Lied. Ich mag, es gibt auch 1, 2 Bruce Dickinson Solo-Alben, die ich mag zum Teil. Chemical Wedding ist sicher so das Highlight aus seinem Solo-Oeuvre. Und dann hört man sich dieses Album an und denkt, das kann doch nicht sein Ernst sein. Also so eine langweilige und uninspirierte und irgendwie viel Lärm um nichts, irgendwie dünne Songs, kaum Refrains, keine Melodien, die hängen bleiben, keine Hooks, keine Teile, wo man denkt so, wow. Und es ist wieder halt eine Enttäuschung, wie auch schon das letzte Maiden-Album, wo man denkt so, es steht in keinem Verhältnis zu dem, was da erzählt wird, was geschrieben wird, ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich ganz, ganz, ganz schwach. Selbst als Fan und selbst als, ich bin da mit dem größten Wohlwollen gehe ich da rein und bräuchte gar nicht so viel, um mich da jetzt irgendwie zu kriegen, aber es ist nichts.
Okay, höre ich mir nicht an.
Brauchst du nicht. Okay.
Generell zu Enttäuschungen, das ist ja eine ganz schöne Kategorie, weil man hier auch so mal ein bisschen irgendwie auch ranten kann und so. Aber es gibt ja auch Alben, die sind so ein Grower. Die hört man so vielleicht zweimal, dreimal und dann merkt man erst, ach, die sind ja doch ganz gut oder so.
Das hatte ich ja bei den Chili Peppers vor 2 Jahren, wo ich ja Mea Culpa noch liefern musste. Das gibt's. Ja.
Genau, aber wenn das dann immer noch nicht der Fall ist, hat man sehr oft sehr schlechte Alben gehört. Und so ging es mir die ganze letzte Woche, um mich hier auf diese Enttäuschung vorzubereiten. Ich dachte, ach komm, die hast du irgendwann mal am Anfang des Jahres oder im Laufe des Jahres mal das Album gehört und dachtest, naja, ist nicht so toll. Dann habe ich mir das jetzt alles, was ich als Enttäuschung aufgeschrieben hatte, nochmal angehört und merkte, ja, das ist wirklich schlecht.
Das ging mir auch mit ein paar Alben so. Ich habe das auch nochmal gecheckt jetzt unlängst. Ja, sag mal, da bin ich jetzt
mal. Ich will ja den KünstlerInnen auch kein irgendwie Unrecht tun oder so. Aber jetzt habe ich mich genug entschuldigt und jetzt fange ich an. Taylor Swift, The Tortured Poets Society. Okay. Was für ein Scheiß. So, also, Taylor Swift, letztes Jahr habe ich ja kurz irgendwie von diesem Remake-Album gesprochen. Und von Taylor Swift hat man ja sowieso schon genug gehört. Irgendwie Eras Tour ist jetzt beendet, die erfolgreichste Tour aller Zeiten. 1 Milliarde Umsatz, dies und das, bla bla bla. Trotzdem, oder vielleicht deswegen, weil sie jetzt seit über 1,5 Jahren auf Tour war, da inzwischen noch ein Album reinzupressen in diese Zeit, ist vielleicht keine gute Idee. Und das merkt man eben an diesem Album. Es ist einfach nur komplett boring. Es ist so langweilig und es ist genau das, was du gerade bei Coldplay gesagt hast. Es klingt wie von KI, also von Big Data erstellt. So nach dem Motto, als hätte man gesagt, gib mir mal die wichtigsten, die besten Songs von Taylor Swift, die am besten geklickt werden und mach mir ein paar neue dazu. In dem Stil. Es ist komplett generisch, es kommt nichts aus dem Quark und jeder Song ist langweiliger als der andere und ich fand den Titel dabei auch noch gleichzeitig so vielversprechend, The Tortured Poets Society. Ich dachte, das kommt jetzt ein Konzeptalbum mit verschiedenen Stilen und verschiedenen Dichtern oder so, die dann da irgendwie rezitiert werden oder so oder eingearbeitet werden in die Songs. Nix da. Gar nichts. Pustekuchen. So. Also es ist wirklich so langweilig, ich weiß nicht mal einen Song, den ich irgendwie empfehlen könnte oder so, es ist einfach wirklich, es gibt einen Song mit Florence and the Machine, ich glaube, der ist noch ganz gut, aber es liegt an Florence and the Machine, also der Rest ist wirklich, also wirklich, hört es euch an, es ist aber trotzdem wirklich ultra langweilig, also wirklich.
Auch ein ultra langweiliges Album haben gemacht die Kings of Leon, die ich ja immer so ein bisschen verfolge und die ich eigentlich öfter schon abgeschrieben habe, die mich aber dann immer wieder doch positiv überraschen. Vor allem auch vor 3 Jahren haben sie nochmal ein Album gemacht, mit dem ich, wo ich gar nichts erwartet hatte und wo ich ganz positiv überrascht war. Und jetzt hört man sich dieses Album an und es ist Can We Please Have Fun? Ist schon der Titel, der ist schon so einfältig irgendwie, wo man schon denkt so, oh. Und das Cover ist auch so scheiße. Und die ersten 2 Songs sind die Singles und man kann es nicht glauben. Also wenn ich habe mir so überlegt, da kommt jetzt irgendwie der Gitarrist an und sagt, hey, ich habe ein neues Lied. Und dann spielt er das Lied vor und dann sagen die so, ja, super, nee, das machen wir. Ja. Ja, und dann spielen sie es, glaube ich, einfach direkt so, oh, wir spielen einfach mal mit, nimm doch gerade mal auf. So. Ja. Und das Lied hat aber auch nur 2 Akkorde. Es gibt keine Melodie, es gibt gar nichts. Es fällt auch niemandem irgendwas groß dazu ein. Und dann das 2. Lied ist gleich, genau nochmal gleich. Und so geht das Album weiter. Ich weiß nicht, wie sowas zu erklären ist, wie es zu sowas kommt. Also eine Band muss entweder einen Vertrag erfüllen müssen und sagen, wir haben eigentlich keine Songs, aber das Album muss jetzt raus. Mhm. Naja, macht halt, scheißegal. Hauptsache es kommt was. Content liefern. Ich weiß nicht, wie eine Band, die es ja kann. Und mit dem Sänger kann man ja gar nichts falsch machen. Eigentlich. Gibt dem 4 Akkorde irgendwie, die ein bisschen passen, dann kann doch der was draus machen. Aber nicht mal das funktioniert. Wahnsinn. Weiß nicht, was das soll.
Ganz genau so ging es mir mit den Kaiser Chiefs. Über die haben wir ja in der 2007er Folge gesprochen und ich hatte die ja noch so hoch gelobt, so rebellische Londoner Arbeiterklassen, Indie-Rock und so. Da war ja so viel auch irgendwie drin, auch in den Songs und irgendwie damals Ruby, Angry Mob oder Never Miss a Beat, das waren richtig tolle Songs. Das ist hier auf dem 8. Album, was auch einfach nur Kaiser Chiefs Easy 8th Album heißt, nicht der Fall. Das ist genauso uninspiriert wie der Albumtitel und klingt genauso. Also es ist wirklich einfach easy uninspiriert, kommt nicht aus dem Quark, habe ich gerade schon gesagt, aber ist hier auch wieder der Fall. Manchmal so unangenehmer Drumcomputer anstatt eines echten Schlagzeugs, manchmal sogar wirklich disco-funkig, was auch gar nicht passt. Und dann so 0815 Indie, so der Rest. Also da ist auch kein einziger Song hängen geblieben. Wenn ich mir die jetzt hier, ich habe die hier gerade nebenbei immer nochmal so die Songliste stehen, da ist nichts, dass ich mich erinnern könnte. So, und ich habe es halt wirklich mehrfach gehört und
Für so Bands langweilig. Wie die Kaiser Chiefs, die halt mal für einen Sound und für zwei, drei Hits irgendwie bekannt waren, halt auch echt schwierig, glaube ich, so. Also was wollen die noch? So, und was für ein Stil überhaupt? Also dieser 90er Britpop, mit dieser 2003er Britpop, denn damit braucht man nicht mehr ankommen, oder 2005er oder wann es war. Und jetzt was anderes will man aber auch nicht hören von denen. Und dann aber nochmal so ein Hit irgendwie, das kriegt man natürlich auch nicht so ohne weiteres hin. Ich stelle mir das schon schwierig vor. Und dann können sie auch nichts anderes machen, wollen vielleicht doch noch von dem alten Ruhm halt irgendwie ein bisschen zehren, damit sie nochmal auf Tour gehen können und so. Also aber ja, die sind halt einfach auch, also die Kaiser Chiefs waren halt aber auch nie richtig gut, fand ich so.
Stimmt wahrscheinlich. Ist vielleicht auch nur eine persönliche Enttäuschung, weil ich gesehen habe, ach guck mal, Kaiser Chiefs, neues Album, das 8 oder sowas.
Du hast sie ja ziemlich gefeiert.
Damals auf jeden Fall und jetzt in unserer Folge ja auch nochmal, weil ich es ja auch nochmal gehört hatte, das Album. Und also hier ist nichts mehr von diesem Vibe über, der da irgendwie mal gewesen ist mit diesem Rebellischen und so. Und es ist durchaus immer noch denkbar, dass man so ein bisschen rebellische Social Security oder keine Ahnung, Arbeiterklassen Musik macht. Das geht auch heute noch. Das ist auch durchaus immer noch nützlich oder so. Aber ja, vielleicht sind die auch einfach alt und reich und so dementsprechend.
So viel haben die, das wäre jetzt die Frage, gell, wie viel die eigentlich verdient haben.
Ja, aber mit dem Ruby-Song glaube ich schon, da kann man schon mal ganz gut von leben, glaube ich. Naja.
Jetzt kommt eine richtige Enttäuschung, eine persönliche Enttäuschung, eine Kränkung. Nein, aber ich bin echt, also ich bin ja großer Fan des ersten Albums von Wanda und von Amore oder Bologna, das ist ja für mich auch in meiner Biografie ein wahnsinnig wichtiges Lied und dann waren eigentlich auch immer auf allen Wanderalben immer Songs, die ich einfach so toll fand und das ist so eine tolle Liveband und musste halt mit ansehen, wie eigentlich jedes Album mir weniger gefallen hat, aber selbst auf Niente, glaube ich, hieß es, ist dann noch Colombo drauf und das ist dann wieder so ein Wahnsinnslied irgendwie, das kann man gar nicht glauben. Und dann hatte ich sie aber eigentlich wirklich schon fast abgeschrieben und dann kommen sie vor 2 Jahren mit diesem selbstbetitelten nochmal mit der Wüste vorne drauf und Rocking in Wien und so und ich denke, ich drehe durch, das ist ja so geil, das ist ja noch besser als das Debütalbum. Und jetzt ist aber, glaube ich, ein Bandmitglied gestorben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das letzte Album auch schon in der neuen Besetzung oder ohne den war. Und ich habe nochmal einen alten Podcast gehört mit Jan Müller da von Tokotronic Reflektor, wo Michael Wander sagt, so wenn einer von uns stirbt, dann hören wir auf. Und jetzt haben sie weitergemacht und dieses Album klingt aber so ein bisschen so, als weiß nicht, als hätten sie vielleicht besser aufgehört oder also es ist wirklich das erste Wanderalbum, wo mir kein einziges Lied hängen bleibt, wo mir kein einziger auch beim zweiten, dritten Durchgang nichts da ist, wo ich irgendeine Magie fühle oder irgendwas, was mich bisher an Wander so begeistert hat. Es sind fast alles melancholische Mid-Tempo-Songs und die Texte von Wander sind ja immer so auf der Grenze zwischen irgendwie arschcool und kompletter Quatsch so und diesmal halt leider irgendwie ein bisschen zu sehr auf der, das sagt mir alles gar nichts und die Bilder funktionieren nicht und die er findet halt nicht die Worte, die sonst die Magie erzeugt haben irgendwie und es wirkt uninspiriert und es wirkt seltsam langweilig routiniert und das ist jetzt wirklich so von allen Enttäuschungen hier die mir am meisten auch wehgetan hat, wo ich gedacht habe, oh nee, was soll denn das jetzt? Schade, das kann doch nicht sein.
Bei meinem nächsten Album war ich eigentlich schon darauf vorbereitet, enttäuscht zu werden, aber das passt ganz schön, weil es so auch damit zu tun hat, dass ein Bandmitglied ausgestiegen ist und die eigentlich dann besser aufgehört hätten, nämlich Deep Purple. Die Purple haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, das heißt Gleich 1. oder keine Ahnung, wie man es aussprechen soll, equal one oder equals one oder weiß ich. Und ich dachte wirklich, die erste Notiz, die hier steht, weil reicht dann langsam auch. Es ist,
ja, jetzt pass aber auf, ich habe mir das Album angehört,
ja,
weil auch wieder in der Classic-Rock-Presse war schon Wochen vorher, hat man schon gespürt, schon 2 Monate vorher neues Purple-Album. Mhm. Und dann hatte die Redaktion dieses Album schon 4 Wochen vor der Veröffentlichung, ich glaube, es war im Rocks-Magazin. Und dieses Album hat, glaube ich, Höchstpunktzahl gekriegt irgendwie. Völliges Ausrasten in der Redaktion irgendwie. Auch dann immer so Rubriken, was hört die Redaktion? Auf jedem, in jedem Büro lief, glaube ich, dieses Deep Purple Album. Und einhellige Meinung war, Steve Morse, super Gitarrist natürlich, aber was der Neue macht, Simon McBride, ist halt, er kann halt richtige Songs auf den Punkt schreiben und irgendwie, also was man gelesen hat ist, bestes Deep Purple Album seit mindestens Masters and Slaves von 90 und vielleicht sogar sind wir in der Region Perfect Strangers.
Ui.
Und das war so der Konsens, also das hat man wirklich gelesen und zwar flächendeckend, auch in den amerikanischen Classic Rock Magazinen.
Ja.
Und nachdem ich das alles gelesen habe, war es dann wirklich eine Enttäuschung. Das Album ist geil, eigentlich. Ich mag Ian Gillans Stimme, und aber ich habe beim Hören immer gedacht, so ganz knapp gerade nicht vorbei. Also ganz knapp vorbei. Irgendwie gut, stimmt alles, sie machen alles richtig. Und mir gefällt es viel besser als alle Alben in letzter Zeit von Deep Purple irgendwie, die für mich größtenteils wirklich nicht mehr funktioniert haben.
Ja.
Aber es ist letztlich nur, also Pictures of You ist ein Knaller. Wurden dann immer weniger. Am Anfang dachte ich noch so, sind 4, 5 richtig gute Lieder. Beim nächsten Hören waren es nur noch 3.
Ja.
Jetzt habe ich mal Pictures of You noch notiert.
Portable Door ist, glaube ich, auch noch ganz cool. Also, was ich eigentlich sagen wollte,
Entschuldigung,
war, dass das Album schon hörbar ist und dass mir das im Prinzip auch ganz gut gefällt und dass auch dieser Simon McBride ja auch fast wieder mehr wie Blackmore klingt, habe ich so im Gefühl. Der hat wieder diese wiehernde Gitarren-Soli dabei und so. Und ich möchte ja auch nochmal erwähnen, dass Deep Purple eine meiner All-Time-Favorite-Bands ist. So. Und dementsprechend, ich habe die auch tatsächlich sogar schon mal live gesehen. Aber ich dachte halt wirklich so, okay, jetzt ist Steve Morse tatsächlich ausgestiegen. Und der war ja so mit der Jüngste in der Band. Und dabei ist er so alt wie mein Vater, also dieses Jahr 70 geworden. Und ich dachte so, irgendwie wahrscheinlich ist das Ageism, so was ich so hatte bei dem Album, dass ich dachte, oh komm, die sind so alt, die brauchen nichts mehr rauszubringen. Aber generell muss ich auch sagen, hat es mir gar nicht so schlecht gefallen. So, ich habe es ganz gerne gehört, aber dachte dann halt wirklich, wie bei meinem ersten Punkt, reicht dann langsam auch.
Ja, das war jetzt, das denke ich eigentlich bei Deep Purple schon lang. Oh, ja. Neues Deep Purple Album, toll.
Ich hör's
und
mir
bei
trotzdem
dem Album habe ich jetzt trotzdem nochmal irgendwie gedacht, so, ja, vielleicht machen sie wirklich nochmal was richtig Tolles. Ja. So, irgendwie.
Aber Rapture of the Deep damals war auch gut. Also das gefiel mir auch gut.
Ja, es war auf dem Netz, es waren immer, auch, die haben ja vor 4 Jahren noch mal eins gemacht, Swoosh oder wie das hieß, waren auch wieder 2 gute Lieder drauf. Es ist immer okay, was sie machen. Es ist nie richtig oder ganz selten richtig, richtig
und
schwach.
Du hast natürlich recht, Ian Gillans Stimme ist immer noch super, auch wenn er jetzt nicht mehr so krass singt wie ganz früher, aber die Stimme hört man schon gerne. So.
Ich meine, das ist absurd. Ich meine, die sind jetzt echt 80, gell? Ja. Ich meine, sie sehen auch wirklich auf den Bildern sehen aus wie so, ja, diese ausgebergelten Reptilien irgendwie. Aber Wahnsinn, also mit 80, das ist wirklich unfassbar.
Ja.
Okay, Deep Purple. Ja, ich hätte es gar nicht bei den Enttäuschungen gehabt, aber eigentlich hast du recht, ja. Vor allem nach diesem Klassik-Rock-medialen Hype irgendwie. Ja, ich habe, da kann ich gar nicht so allzu viel dazu sagen. MGMT haben noch ein Album gemacht und ich hätte es, glaube ich, gar nicht erwähnt, wenn ich jetzt nicht im Musikexpress es wieder auf Platz 30 der Alben des Jahres irgendwie gesehen hätte. Loss of Life, 2-mal gehört, hölzern, seltsam, schwach, langweilig, komische, weiß nicht, also Singer-Songwriter-Musik, die gar nicht passt zu MGMT. Ich kann überhaupt nichts hören auf diesem Album, was irgendwie relevant wäre. Und Ähnliches gilt für Vampire Weekend. ich habe deren Debüt sehr geliebt und seither sind die eigentlich immer nur eine einzige Enttäuschung. Und das erwähne ich auch deswegen, weil in der Süddeutschen Zeitung eine euphorische Kritik war mit ganz vielen Referenzen zum Debüt und jetzt sind sie wieder so gut wie damals und so weiter. Only God Was Above Me, Above Us heißt das Album und es ist unfassbar langweilig auch. Und das Debüt überstrahlt weiterhin alles, was sie jemals gemacht haben.
Ja.
Ja. Und dann noch ein letztes, eine Metalband, die ich erst entdeckt habe. Die sind eigentlich schon aus den 80ern. Ich habe sie aber erst vor 2 Jahren entdeckt. Satan. Satan. Haben mich total überrascht mit einem Album. Earth Infernal. Schöner Oldschool 80er Metal irgendwie. Super Album. Und jetzt haben sie eins gemacht und ich hab mich echt gefreut, dass es rauskommt. Songs in Crimson. Und war total entsetzt eigentlich fast irgendwie, wie wenig mir dieses Album gefällt, wo ich das Gefühl habe, ist es irgendwie jetzt ein Demo oder ist es schon das fertige Album? Es fand den Sound komisch, irgendwie funktioniert gar nichts mehr. Muss man auch nicht viel mehr drüber sagen, aber vor allem, weil mir das vor 2 Jahren so gut gefallen hat irgendwie.
Ja.
Habe ich mir direkt gekauft? Satan.
Satan. Auch ja, so ein Bandname, wo man denkt, hey, den gab es noch nicht.
Also. Ja, genau wie Lucifer, glaube ich, habe ich doch letztes Jahr irgendwie. Ja, die haben auch ein Album gemacht. Aber da waren auch die 3 Singles, über die ich letztes Jahr schon gesprochen habe, die besten Lieder danach.
Slow Dance in the Crypt, ne? Ja, genau.
Ja, genau. Ja.
Genau, die hatte ich kurz auch in der didaktischen Reserve und dachte dann, ach, das wird Marc noch gleich erwähnen, aber gut, dann vielleicht.
Und weißt du was? Dann waren die vor allem in Freiburg, sehe ich plötzlich hier beim Edeka ein Plakat hängen, irgendwie Lucifer kommen nach Freiburg. Mhm. Und dann sehe ich aber auch Donnerstagabend erstens 2 Vorbands und da habe ich auch gemerkt, so, jetzt ist aber auch ein Punkt erreicht, wo ohne mich. Ja, ich kann nicht mehr an einem Donnerstagabend zu einer Metalband mit 2 Vorbands gehen, die dann um 22:30 anfängt zu spielen. Das geht einfach nicht mehr. Da bin ich raus, da haben sie mich verloren. Das geht dann nicht. Das muss dann halt um 8 anfangen, damit ich um 22:30 wieder im Bett liege.
Und bitte Sitzplatz.
Ja, das wäre aber gar nicht so wichtig, aber das mit der Uhrzeit geht nicht mehr.
So, ich habe noch ein paar Enttäuschungen, die muss ich mal kurz auch noch loswerden. Die brennen mir auf der Seele und irgendwie, ich weiß auch nicht warum. The Black Keys haben ein Album, Ohio Players. Und ich weiß, da gehen wahrscheinlich die Meinungen auseinander. Der Musikexpress hat auch geschrieben, Album of the Week, Album of the Year, Album of the Month oder ich weiß nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe auch hier stehen, zu meiner Verteidigung, vielleicht gefällt mir dieser Musikstil einfach momentan nicht so gut. Also, dass diese 60er-Jahre-Musik, irgendwie, weiß ich nicht, also selbst wenn ich echte 60er-Jahre-Musik höre, denke ich mir so, boah, ich kann es irgendwie nicht mehr hören. Ich glaube, ich habe mir das irgendwie so in der Vergangenheit zu oft tot gehört und ich weiß nicht, aber ich finde irgendwie dieses Album, also ich fand von den Black Keys früher sehr viele Sachen sehr cool, also auf El Camino war Lonely Boy, auf Turn Blue war Gotta Get Away, das klang ja auch so Stones-mäßig, das war wunderbare Musik. Ich fand hier, das klang ja auch sehr kratzig alles, das soll ja auch alles so sein, aber irgendwie so Kompressor, dass man Snare nicht vom Becken unterscheiden kann, ich weiß nicht, das ist alles Stilmittel, ich weiß, dann gibt es ganz wichtige Gastauftritte von Beck, von Noel Gallagher, von so Hip-Hoppern, Juicy J und Noid und so. Es gibt sogar einen Song mit Alice Cooper, der wirkt aber so, als ob die sich im Studio niemals begegnet wären, finde ich.
Und, sind sie wahrscheinlich auch nicht.
Und ich weiß nicht, also es könnte sein, dass sich einfach mein Musikgeschmack gewandelt hat oder eben, dass sie jetzt so sehr in diese 60s-Richtung gerückt sind. Die nennen sich ja auch wie eine, weiß nicht, Funkband aus den 70ern oder irgendwie so, habe ich gelesen. Also dieses Album Ohio Players. Mhm. Aber dieser Schweinerock, so wie es in der Vergangenheit, vor allem in den 10er-Jahren war, gefiel mir ein bisschen besser. Ich finde jetzt, sie übertreiben es ein bisschen mit diesen 60er-Oldie-Klingen. So. Jetzt darfst du gerne
also verteidigen. Ich muss da echt widersprechen. Ich habe das Album bei den Platten, die ich mir dieses Jahr nicht gekauft habe, ist es eigentlich am nächsten dran von allen. Mich hat es dann nicht so durchweg überzeugt, aber ich war schon kurz davor und dachte, das muss ich haben. Also ich mag das gerade dieses Soulige sehr. Ja. Und es ist halt sehr modern produziert. Also es hat fast so ein bisschen was wie von Danger Mouse produziert. Der macht ja gern mal so, der hat auch so ein Beck-Album mal produziert, wo du hörst, es ist schon, oder vielleicht auch Amy Winehouse oder so, mhm. wo man schon hört, so, es ist alter Soul, aber halt sehr zeitgemäß produziert. Da will jemand nicht authentisch nach 60er Jahre klingen. Das ist ja auch so ein Trend gerade irgendwie. So Bands wie The Wolf oder so, die original klingen, als wäre das Album 1972 oder so okay. aufgenommen worden. So. Und das finde ich fast ein bisschen langweilig. Ich denke, da höre ich mir lieber Al Green im Original an, wie jetzt da so eine Kopie irgendwie.
Ja, ja.
Aber bei Ohio Player, hier bei Black Keys, finde ich halt gerade, dass man hört so, ja, das ist Retro-Ding, aber halt eben zeitgemäß produziert. Ich habe jetzt da gar nichts gefunden, wo ich sage, oh, das ist aber billig produziert oder schlecht produziert. Mir gefällt das Album vor allem auch von den Songs extrem gut. Also ich habe sicher 3, 4 ganz, ganz, ganz tolle Songs, die, finde ich, in eine Best of 24 Playlist rein müssten. Don't Let Me Go habe ich notiert, Only Love Matters. Und das Lied You'll Pay müsste in einer besseren Welt ein Top 10 Hit sein, finde ich. Ein Wahnsinns-Song und muss unbedingt in jede Best of 24 Playlist rein, finde ich.
Dann und, sicherlich auch in unsere hier.
Ja, also das kommt auf jeden Fall rein. Von Noel Gallagher höre ich nichts auf dem Album, keine Ahnung, wo er mitspielt, aber irgendwo spielt er mit.
Habe ich gelesen auch nur.
Ist, ja, ich habe es auch nur gelesen. Ja. Und es gibt dann eben so Bands, die habe ich auch gehört, die Lemon Twigs zum Beispiel, die klingen jetzt zum Beispiel wie eine KI, die die 60er wieder belebt. Ah, ja. Also original nach Turtles, nach Beach Boys, nach Hollies, da gibt es gerade einiges. Es scheint so ein Trend zu sein irgendwie. Und ich habe noch so eine Künstlerin, über die spreche ich dann nochmal ausführlicher. Das ist Wahnsinn. Du denkst wirklich so, da ist alles, jedes Klischee, alles, was man kennt aus so vielen Platten, die man gehört hat schon in seinem Leben. Man denkt so, geil. Aber halt dann auch wieder schade, weil halt so 1:1 und so ohne jede Modernität oder jede so irgendeine so eine Postreferenz, wo man halt schon hört, ja, das ist 2024 und eben nicht 1972.
Ja.
Und das gefällt mir gut bei den Black Keys.
Ja, gut, also, wie gesagt, ich habe ja auch erwähnt, dass es mein subjektiver Geschmack auch gerade sein könnte. Also ich, wie gesagt, also ich hatte auch kurz überlegt, ob ich es wieder von der enttäuschten Liste runternehmen soll, aber habe es dann doch da stehen lassen, weil ich halt irgendwie mir dann doch mal angehört habe. Es gefällt mir persönlich einfach nicht, aber es ist ja hier alles subjektiv, ne?
Ja.
So.
Ja.
Auf eine Band, auf die wir uns auf jeden Fall einigen können, dass das Album eine Enttäuschung ist, ist Bon Jovi. Forever heißt das Album. Und ich, nee.
Ja, ich bin froh, dass du es erwähnst. Ja. Dann muss ich es nicht tun.
Ja, also ich probiere es jedes Mal, wenn Bon Jovi ein neues Album rausbringt, weil ich auch früher großer Bon Jovi-Fan war. Ich habe die 2-mal, glaube ich, live gesehen. Und das war auch großartig, ganz tolle Musik. Aber ich finde, seit Have a Nice Day, also ist wirklich nichts mehr von Bon Jovi Gutes gekommen. Das ist jetzt, dieses Album ist auch nochmal weiterhin, so wie auch alle früheren Alben, so ganz cheesige Kleinstadtromantik und es ist so ultra öde und selbst dieser Vocoder-Einsatz, also oder wie nennt man das mit diesem Schlauch im Mund, das ist kein Vocoder, ne? Ich wollte das noch googeln, dann habe ich vergessen.
Also das weiß man eigentlich, ja.
Wie bei It's My Life oder bei Living on a Prayer, ne? Ihr wisst, was ich meine. Selbst das wirkt in einem Song sehr parodistisch einfach, weil es wirkt überhaupt nicht. Und irgendwie so, fragt sich, warum setzt du das denn jetzt ein hier, Sambora? Das macht gar keinen Sinn. Machst du das nur, damit du klingst wie Bon Jovi?
Sag mal, ist Richie Sambora wieder dabei?
Ach so, ist er vielleicht gar nicht dabei? Das kann natürlich auch sein. Nee. Habe ich nie nachgelesen.
Nein, der ist ausgestiegen nämlich. Ja. Also die sind ja total zerstritten. Sambora ist ausgestiegen, vor einigen Jahren schon.
Ja, das könnte natürlich auch sein, warum es kein einziges Gitarrensolo gibt in diesem Album. Also es ist, kein Riff, kein Solo weckt auf, es ist alles, jeder Song kann quasi sofort mitgesungen werden, weil sowohl der Text als auch die Melodien sind so vorhersagbar. Ist der Klaus nicht mit denen verwandt oder so? War da nicht
sowas? Der erzählt immer mal so eine Geschichte über ein paar Ecken, kennt er jemanden, der glaube ich mit irgendwie mit dem, da in dieser Familie, ich weiß nicht.
Ja, dann sollte denen mal sagen, dass die mal ein besseres Album machen sollen.
Also ich habe angefangen aus alter Loyalität auf Disney die Doku anzuschauen da, diese Doku-Reihe über Bon Jovi und ich bin nach 20 Minuten ausgestiegen, weil es dann auch immer so hin und her springt zwischen jetzt und halt früher, wie es anfing und dann dachte ich, eigentlich kenne ich die Geschichte, wie es anfing, irgendwie habe ich schon alles gelesen und das jetzt interessiert einen schon mal gar nicht. Naja.
Naja, okay. Bon Jovi halt. Naja, gut, sind auch schon älter, ne? Und was weiß ich. Ja. Gut. Eine letzte Sache noch, dann bin ich fertig mit den Enttäuschungen. Nightwish. Yes, the Wind heißt das Album.
Hui.
Was heißt Hui? Ist das eins deiner Top-Alben?
Nein, ich habe sie gar nicht. Ich habe okay. Nightwish überhaupt nicht.
Ja, weil
nichts.
Wenn Nightwish-Album kommt, bin ich immer dabei. Allerdings war das Human Nature-Album, fand ich auch schon nicht so toll. Aber ich fand halt Endless Forms Most Beautiful von 2015 war ganz großartig. Da habe ich auch immer noch die Stücke im Ohr, so wie Idemaru oder Alpenglow oder so. Da waren ganz, ganz tolle Songs drauf. Kann natürlich auch an der Zeit gelegen haben, wo ich das gehört habe oder so. Aber grundsätzlich mag ich die Flor Jansen-Ära von Nightwish. Viele sagen ja, nach dem Ausstieg von Tarja Turunen wäre Nightwish nichts mehr gewesen. Und das kann durchaus sein für zwischendurch mal, als Annette Olsen dabei war. Aber ich finde, mit Flor Jansen ist das, sie macht das wirklich gut. Ich habe die auch, ich müsste so 2015 gewesen sein, habe ich die auch live gesehen mit meinem Vater. Der war dann hinterher verwundert, dass das so eine Metal-Band ist. Aber gut, also da war schon halt ordentlich, ging es schon ordentlich ab auf der Bühne, so mit Feuer und so. Ich würde die halt ganz gerne eigentlich mal sehen, so mit Orchester, weil das ist ja eine Symphonic-Metal-Band und eigentlich ist ja jeder Song so eine orchestrale Symphonie, aber das gibt's dann nur ab und zu und ich glaube auch für dieses Album nur zwei Auftritte oder so in Finnland und das ist mir dann auch nicht wert. Aber auf diesem Album gibt es Orchesterversionen von den Songs hinten dran und das sind eigentlich noch die besten. Die könnten so Film- oder Computerspielmusik sein, dann geht das. Aber ich fand jetzt irgendwie, auf dem Album hat es an wirklich echten Songs nichts verfangen. Alles sehr Schema F, so Schema Nightwish, klingt wie Nightwish immer. Ein Song, der heißt Children of Atta, der ist ein bisschen abwechslungsreich, weil der so ein bisschen nach Eurodance klingt, was ja ganz merkwürdig ist. Ansonsten, weiß ich nicht, also ich, wie gesagt, mehrfach angehört und war jetzt nichts Besonderes dabei. Da habe ich frühere Alben wesentlich gerne gehört. So.
Okay. Ja. Ich habe noch eine, nehme ich auch noch mit hier rein, und zwar ein Projekt von Tom York und Johnny Greenwood von Radiohead, die nennen sich The Smile und die haben dieses Jahr zwei Alben gemacht und mir gefällt kein einziges Lied, was für, dafür, dass die beiden dabei sind, schon eine Nummer ist irgendwie. Also ich habe sie mir beide zweimal angehört und ich weiß nicht, was das soll. Punkt. Ich habe ein paar Wiederveröffentlichungen noch und Best-ofs, die rauskamen, die finde ich ganz interessant sind. Bruce Springsteen hat zum 40-jährigen Jubiläum von Born in the USA das Album nochmal rausgebracht mit neuen Liner Notes und in schön rotem Vinyl. Es ist aber eine sehr dünne, ein dünnes Paket. Vor allem im Vergleich zu den Reissues und den Deluxe-Box-Sets von Born to Run und von Darkness on the Edge of Town und The River, die ja aus allen Nähten gequollen sind mit Zusatzkram noch und Dokus und dem Original-Notizbuch noch dabei und der Handschrift. Und das ist jetzt echt ein bisschen dünn und ich hatte mich eigentlich extrem gefreut auf diese, wenn das mal nochmal neu rauskommt, und bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht so davon. Es ist einfach nur das Album und nicht viel sonst dabei, aber er hat wirklich, glaube ich, alles rausgehauen, was es noch gab an irgendwelchen Aufnahmen und Demos. Er hat jetzt wirklich ja so viel seit den 90ern, seit Tracks, wo er schon so viele Demos noch rausgebracht hat. Der hat ja immer viel mehr Lieder aufgenommen, als dann auf den Alben gelandet sind. Aber ich glaube, es ist jetzt alles draußen. Es ist einfach nichts mehr da. Daher, dann Black Sabbath haben endlich die ungeliebten 80er nochmal wieder belebt. Diese Ära mit Tony Martin, dem Sänger, der ja mittlerweile echt rehabilitiert ist, so in der Musikpresse. Diese Alben Tür und Headless Cross vor allem waren ja damals kein großer Erfolg und man hat eigentlich Black Sabbath fast so ein bisschen abgeschrieben. Aber der Typ kann halt richtig singen. Anno Domini heißt die Box, sind 5 Alben aus den 80ern drauf. Und vor allem die 2 mit, oder 3 sind es insgesamt mit Tony Martin, sind eigentlich echt tolle 80er Hardrock-Alben. Witzig ist, wenn man so liest heute, dass der halt, dem sind total die Gäule durchgegangen mit den Texten auch, weil der das so geil fand, dass er bei Black Sabbath gesungen hat, dass er halt dauernd mit irgendwelchen Friedhöfen und Nebel und Satan und so. Und dann ist Tony Iommi dann irgendwann mal gesagt, das ist vielleicht ein bisschen extrem jetzt so. Weil die ja gar nie so in so eine Satansrichtung gegangen sind. Das war ja eigentlich immer nur der Mythos. Und vor allem Geezer Butlers Texte waren ja eher sozialkritisch und eher so psychologische als jetzt irgendwie so Gruseltexte oder so. Und Tony Martin hat halt voll immer irgendwie mit irgendwelchen Schwertkämpfern und irgendwelchen Kreaturen und so. Und daher, ist toll, dass die jetzt rauskamen und sind jetzt auch auf Vinyl draußen. Und da hat der Fan eigentlich lang drauf gewartet. Ich auch. dann hat Brian Ferry eine Retrospektive rausgebracht. Er ist jetzt 80 auch und Retrospective heißt es auch, glaube ich, sind 5 Alben oder so mit 81 Songs aus seinem Gesamtövre von seinen ganzen Soloplatten, die ja auch viel 40er Jahre Swing beinhalten. Da hat er 2-3 Alben gemacht, unter anderem nochmal eins, wo er auch Roxy Music und seine eigenen Songs nochmal in diesem Stil, und das finde ich dann schon wieder witzig irgendwie, wenn es nicht immer die gleichen Klassiker sind. 81 Songs, ein neues Lied wohl dabei, ansonsten nur fast nur Knaller. Brian Ferry macht eigentlich wenig falsch, finde ich immer. Das ist eigentlich manchmal ein bisschen langweilig, aber.
Ja, doch, finde ich. Ja, kann man schön hören.
Und Alphaville haben auch ihr 40-jähriges, 1984 war ja ihr großes Jahr, und sie haben auch nochmal ein Boxset rausgebracht mit 4 CDs. Leider ist die Vinyl-Fassung, da haben sie nur eine Platte, und die Auswahl, da bin ich nicht so glücklich, sonst hätte ich es mir, glaube ich, direkt gekauft. Aber sie haben auch aus ihrer kompletten Karriere, die gibt es ja nach wie vor, haben letztes Jahr oder vor 2 Jahren nochmal ein Album mit Symphonieorchester rausgebracht auch, und sind echt, sind einfach gut dabei. Und ich habe nach wie vor, und haben auch ihre Fans und treten auf und machen auch, haben ja immer wieder neue Platten auch gemacht, und da ist einfach so ein Rundumschlag. Also nicht nur die Sachen aus den 80ern, sondern auch alles, was sie danach gemacht haben. Und man kann das immer ganz gut anhören. Es ist immer guter Elektro-Synthie-Pop. Und vor allem haben sie halt Marian Gold, und der Typ kann halt einfach singen wie Hulle.
Ja, die und kommen halt aus Münster. Das ist halt, das ist gut. Ja. Da kann man nichts falsch machen. Es kommen viele gute Bands aus Münster.
Und dann habe ich noch eine Band, das ist eigentlich, finde ich, wäre jetzt fast was für die Top 5, aber ich habe es rausgenommen, weil es kein richtig neues Album ist, nämlich Ghost haben einen Film gemacht, und so, dieses Album ist eigentlich der Soundtrack dazu. Right Here, Right Now heißt es. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Film jemals sehen kann, wo der lief. Und wo man, aber es ist ein Konzertfilm, Ghost Live in Los Angeles, oder Los Angeles, wie er ungefähr 80 Mal sagt auf diesem Album. Ist auch wirklich das einzige Manko sind seine etwas einfältig wirkenden Ansagen irgendwie. Ansonsten ist es natürlich ein Best-of, eine Tour de Force durch dieses Oeuvre von Ghost. Ein Lied besser als das andere. Es ist wirklich kein Schwachpunkt drauf. Und was mir wirklich auf dem Album noch gut besser gefällt, ist, dass im Gegensatz zu den Studioalben der weibliche Background-Gesang auch noch besser rauskommt. Und es gibt echt immer, fast jedes Lied kriegt dadurch nochmal so eine interessante Note. Super Sound, super Songs, alles passt, und wirklich ganz, ganz, ganz großartiges Album, höre ich sehr gerne.
Okay, ja, ich hatte auch gesehen, dass das Album raus ist, aber ich habe gedacht, irgendwie, das ist ja kein neues Album, ist irgendwie dieser Konzert, diese Konzertgeschichte oder diese Film-Soundtrack-Geschichte, dann habe ich es mir gar nicht angehört, hätte ich schon mal machen sollen, also warum nicht?
Also, ja, wenn man mal wissen will, was Ghost ist, dann hört man sich dieses Album an, da ist alles drauf, was es braucht.
Ja, Ghost sind toll, ich mag Ghost gern, ja. Ist ja auch die Meinung gespalten, aber ich finde Ghost.
Also die kriegen das hin, Rock, unfassbar melodiös zu sein, ohne jemals platt oder albern. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Stil ist irgendwie. Die sitzen so zwischen so ganz vielen Bands, die man so kennt, und trotzdem hat man nie den Eindruck, das klingt wie das oder das oder das. Und trotzdem ist es melodiös, aber nie anbiedernd, und es könnte eigentlich im Radio laufen, tut's aber nicht irgendwie, weiß nicht, in was von einem Radio sowas läuft, aber es sind unfassbare Melodien einfach auch immer wieder irgendwie, ohne jemals platt oder plump zu sein. Und da könnte sich jetzt mal ein Bruce Dickinson mal ein Beispiel nehmen, wie man mal ein Refrain schreibt, einfach so. Das machen die halt in jedem Lied, wo man denkt, ja geil, so, das ist jetzt mal so ein schöner Aufbau, und jetzt entlädt sich das im Chorus einfach großartig.
Mhm.
Jo. Gut, dann sind wir jetzt, eigentlich können wir noch ein bisschen über Alben sprechen, die nicht die Top 5 sind, aber die es halt auch noch gab. Und die ja, wir angehört
wie lange
haben.
Wollen wir denn noch machen in der ersten Folge, bevor wir dann den Cut machen? Du bist der Host, du kannst das entscheiden.
Also ich habe schon noch einiges. Also wir können jetzt schon mal auf jeden Fall, ich wollte ja die 90 Minuten nicht mehr so arg überstrapazieren. Ja. Aber jetzt machen wir mal noch 20 Minuten und gucken, wo wir sind. Dann können wir ja entscheiden. Sag doch du mal, was du noch so hast.
Ja, das Jahr fing an. Meine erste Notiz war im Januar mit Green Day. Saviors heißt das Album. So. Mhm. Und ich habe auch geschrieben, das Wahljahr in den USA startet musikalisch. Also diese ganze Polemik, dieser ganze Zynismus, der in diesem Album drinsteckt, hat im Endeffekt nichts genützt. Aber Green Day haben alles versucht, um den Amerikanern zu zeigen, wie doof sie eigentlich sind. Also der Song The American Dream is Killing Me, damit beginnt ja das Album und zeigt eigentlich so ein bisschen auch wieder so Social Security Probleme und so in Amerika, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Dann aber auch ein schöner Song, der, was heißt schöner, also ein Song Living in the 20s, aber halt dieses, ne, 2020s, die Problematik, die wir alle momentan irgendwie spüren, dass die 20er Jahre dieses Jahrhunderts irgendwie alle so nicht so ganz so doll sind. Da kommt der Refrain immer mit Ain't that a kick in the head? Und das fragt man sich ja schon seit 2020 eigentlich. So. Ja. Und dann gibt es so ein paar Songs drauf, die auch zeigen, dass Green Day auch älter geworden sind. Da gibt es einen Song, der heißt Father to a Son oder auch Look Ma, No Brains. Also alles wunderbar.
Super Titel.
Also ich finde, jeder Song ist gut hörbar, schöner Pop-Punk, immer wieder gut. Also ich meine, Green Day sind sowieso immer super und auch mit diesem Album wieder bewiesen, dass sie es immer noch können und das ist immer noch ein gutes Album.
Und ich finde, wenn man reinhört, sie klingen halt immer sofort nach Green Day irgendwie. Hast keine zwei Sekunden irgendwelche Zweifel, wer das ist. So, ja. Wirklich. Ja, Trademark Sound macht niemand sonst so. Mhm. Ich mache jetzt so random, überhaupt nicht in irgendeiner Reihenfolge, sondern so, wie ich es jetzt hier notiert habe. Relativ neues Album noch, Gwen Stefani hat vor 2 Wochen noch ein Album rausgebracht, Bouquet heißt es. Und es ist erstaunlich sympathisches Singer-Songwriter-Album, also fast ein bisschen Gitarren-Pop-Rock. Ein Tick langweilig vielleicht. Also mir ist jetzt kein Lied, hat mich so angesprungen, aber es ist sehr, sehr okay so dafür, dass sie echt auch eine Menge Quatsch gemacht hat, gerade so im Elektro-Bereich. Also auch tolle Sachen, Solo finde ich, vor allem das erste Solo-Album hat mir sehr gut gefallen. Und auch Holla Back Girl und so, das ist ja alles, kann man schon hören. Aber jetzt hat sie mal was anderes probiert. Nett. Dann Father John Misty. Kennst du den?
Nee.
Interessanter Typ. Kommt aus eigentlich aus so dieser Neo-Folk aus den frühen 2000ern auch. So Weird Folk, Neo-Folk. Wie hieß denn die Band, aus der der kommt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Und macht seit ein paar Jahren rum. Ist ein interessanter Typ so. Mit Bart, Hipster-Bart, immer Anzug an. Sieht auch echt gut, interessant aus. Hat schöne, bissige Texte zu schöner Musik. Und jetzt ist er so in so 70er Jahre Singer-Songwriter mit bisschen Bluesrock-Anleihen. Da ist er macht er sehr, sehr schön, immer so leicht ironisch. Man denkt vielleicht an so Sachen wie Harry Nilsson oder John Lennon teilweise, meint man fast, klingt so ein bisschen durch. Meets aber Frank Sinatra noch mit dabei. So viel Streicher, viel Flöten, viel Chöre, schön, elegisch. Aber auch ein Tick langweilig, weil fast jedes Lied halt in diesem so einem schwelgerischen Mittempo irgendwie ist. Und gerade noch ganz schnell Soap and Skin, auch noch relativ neues Album. Anja Plaschk, die spielt auch gerade in einem Film mit, in einem ganz schlimmen Film, den ich mir glaube ich nicht anschaue, Des Teufels Bart. Österreichischer, ganz düsterer Film.
Bad.
Also B-A-D. Macht. Ja, das wäre Vater John Misty dann mit dem Teufelsbart. Sie macht ein Coveralbum jetzt. Kennst du Soap and Skin?
irgendwie sagt mir das was, aber das klingt zu, es wäre zu weit weg. Aber das passt dann zu Bart, das Teufelsbart. Ja.
Also düster, düster und Singer-Songwriter, Klavier und hat eine ganz tolle Coverversion von Voyage, Voyage aus den 80ern gemacht. Und es ist jetzt ein Coveralbum und sie covert natürlich die üblichen Verdächtigen. Tom Waits passt natürlich wahnsinnig gut. Dann Pale Blue Eyes von Velvet Underground. Und The End von den Doors, What's Up noch von den Four Non Blondes. Und das ist echt eine interessante Version. Es klingt ein bisschen wie wenn Sinead O'Connor, Depeche Mode zusammen versuchen, auf diesem dritten Album von Portishead irgendwie zu spielen. So, und so klingt diese Version von What's Up.
Schön, ja, so muss man Musik beschreiben, dann kann man sich das auch vorstellen, auch ohne das Lied gehört zu haben, ja, oder die Band gehört zu haben. Okay, dann würde ich auch mal wieder etwas erwähnen, nämlich eine Band, die ich eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Kapelle Petra, sagt dir das was?
Nee.
Das ist eine Band, die hat sich auch in Münster gegründet tatsächlich, aber kommt eigentlich aus Hamm. Und so heißt auch dieses Album. Hamm ist ja hier auch bei uns im Ruhrgebiet eine Stadt. Wir sagen dazu immer, in Hamm steigt man nicht aus, in Hamm steigt man um, weil da ist halt nicht so viel los. Auf jeden Fall ein großer Bahnhof. Auf jeden Fall hat Kapelle Petra 2007 einen ziemlich viralen Hit gehabt mit irgendwie über YouTube oder so, der hieß Geburtstag. Und seitdem lief der eigentlich immer bei uns irgendwie, wenn jemand Geburtstag hatte, haben wir dieses Video angemacht, weil es ist absolut total absurd, total blöd, total albern und dämlich und so ähnlich und so waren die auch drauf früher so. Die sind auch nur drei Leute oder eigentlich vier. Guido Scholz, genannt Opa, Rainer Siebmann, genannt der tägliche Siepe und Markus Schmidt, genannt Ficken. Und dann gibt es noch die Bühnenskulptur Timo Sprenger namens Gazelle. Der läuft einfach immer nur auf der Bühne rum und macht irgendwie Quatsch, so als Maskottchen. Und wir haben die sogar mal live gesehen, weil die halt wirklich blöd und lustig und witzig und durcheinander und so waren, aber jetzt dieses neue Album ist wirklich guter deutscher Indie geworden und teilweise auch sehr politisch und gesellschaftskritisch, nostalgisch. Dann gibt es so Songs wie Mittelmäßiges Leben, Freibad Pommes. Ich meine, allein das Wort Freibad Pommes macht ja schon einiges auf. Gefühlt, da haben wir ja mit der letzte Sommertag und so drüber gesprochen. Ja. Genau. Aber auch eben so gesellschaftskritische Songs wie Keine Lieder für böse Menschen und so. Also auch klar gegen Nazis und so. Mhm. Ja, also war eine Überraschung.
Toll.
War echt ganz gut. Kapelle Petra.
Ich habe jetzt eine Künstlerin entdeckt, die ist mir optisch aufgefallen in einem meiner Altmänner-Rockmagazine. Ganz tolle, interessante Frau, glaube ich, so wie sie sich auch inszeniert und wie die ganze Fotoästhetik irgendwie ist. Rosalie Cunningham. Das Album heißt To Shoot Another Day. Und das ist jetzt auch nochmal so ein Beispiel für jemanden, der einfach so derart authentisch nach 70er Jahre klingt. Also zumindest was den Band-Sound angeht. Die Stimme allerdings ist total interessant. Ich hatte immer mal so Assoziationen, so Shakespeare Sister gab es in den 90ern mal so ein Duo, dass die ein bisschen so eine ähnliche Stimme hat. Die To Shoot Another Day müsste ein Bond-Lied sein eigentlich. Und es wäre ein ziemlich gutes in der Geschichte der Bond-Lieder. Ist das erste auf diesem Album. Großartig. Also es ist derartig 70er Jahre, ich weiß gar nicht, ich habe viel so Zeug gehört, mir war gar nicht klar, wie gut ich diese Musik kenne. Dann auch so Sachen wie Eric Burdon, dann hat man Assoziationen zu Jethro Tull und ich weiß gar nicht, was da noch alles drin ist, Alex Harvey und so ganze so dieser Rock, auch früher Bowie oder die Glamrock-Bowie-Zeit. Irgendwie bei jedem Lied hat man irgendwie das Gefühl, das geht in so eine Richtung, ja, das ist so, das könnte von denen und denen sein und so. Und immer mit dieser hochinteressanten Stimme, total abgefahren. Jedes Lied klingt anders und eine sehr, sehr interessante Künstlerin, die man, glaube ich, auch gern mal live sehen würde. Da habe ich mir auch ein Video angeschaut, einfach weil ich die Frau so interessant fand und das ist alles hochinteressant und ästhetisch auch sehr faszinierend und musikalisch originell und toll. Und die muss man im Auge behalten, die Rosalie Cunningham.
Cunningham. Cunningham ist auch irgendwie so ein Name, der hat schon so einen Klang. So.
Ja, 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 eben. Rosalie Cunningham ist ein Wahnsinn.
Rosalie Cunningham. Also, ja.
Ja. Super.
Du kannst gerne noch eins machen. Ich glaube, du hast immer mehr als ich.
Also, ja, dann mache ich immer zwei und dann, ja. Ich hab so eine alte Liebe zu so einer Hardrock-Band, die heißen Magnum. Von denen habe ich auch öfter, die habe ich auch immer mal erwähnt. Die machen so melodiösen Hardrock und ich habe die 1985, war ich unfassbar fasziniert wegen eines Albums mit dem Titel On a Storyteller's Night. Da fand ich auch das Cover so toll und dann wollte ich das immer haben und konnte es mir nicht leisten. Und es war immer ganz schwierig. Der Klaus hat sich da in der 85er-Folge kaputt gelacht über das Cover, kann ich nicht verstehen und fand ich auch nicht gut von ihm. Und die haben, das ist jetzt irgendwie eine Band, die, man muss eigentlich fast lachen, ich glaube, die haben wirklich fast jedes Jahr ein Album rausgebracht. Ich weiß nicht, wie viele Studioalben die haben, ich glaube 40 oder so. Unfassbar. Und jetzt ist aber der Gitarrist gestorben, Tony Clarkin ist tot und der Sänger Bob Catley hat jetzt die Bandauflösung verkündet. Und jetzt ist wahrscheinlich vorbei. Aber sie haben kurz vor dem Tod haben sie nochmal ein Album rausgebracht. Und es sind immer auf jedem Album, muss ich sagen, gefallen mir mindestens 4 Songs. Und es ist einfach melodiöser, hymnischer Power-Hard-Rock. Es geht viel um Elfen und Gnome und Zwerge. Egal. Großartig. Ja. Magnum, super Band.
Da kann man natürlich dann auch 80 Alben oder so rausbringen, wenn man über solche Sachen spricht. Ne?
Weil zeitloses geht
der
Thema.
Stoff nicht aus. Ja. Aber das klingt nach etwas, was mir gefallen könnte. Ich muss da mal reinhören.
Kannst du jedes Album nehmen, sind immer 3-4 gute Lieder drauf.
Ja.
Highlight on a Storyteller's Night von 85.
So, jetzt bleiben wir noch mal kurz in Deutschland, bei deutscher Musik, aber nicht auf Deutsch, sondern eben nur Musik aus Deutschland, nämlich aus Kiel, nämlich die Leoniden. Ich kannte die schon irgendwie, aber ich habe auch von denen vorher noch nie ein Album gehört. Die waren die Vorband bei den Donuts. Ich habe nämlich dieses Jahr die Donuts live gesehen in Münster, 30-jähriges Bandjubiläum in der Heimatstadt Münster. Die kommen ja aus Ibbenbüren, das ist ja quasi Münster. Und ich habe die ja letztes Jahr im Jahresrückblick schon erwähnt mit ihrem Album, was sie damals rausgebracht haben. So, und jetzt war großes 30 Jahre Donuts Festival fast mit eben den Leoniden und auch Olli Schulz war auch Vorband. Mhm. Da habe ich es nämlich geschafft, eine Band zu gucken, Open Air draußen stehend und noch 2 Vorbands zu sehen. Also das habe ich hingekriegt. Und tatsächlich konnten meine Frau und ich mal gemeinsam dahin gehen, weil wir jemanden hatten, der auf das Kind aufgepasst hat. Das war mal ein Highlight dieses Jahr. Auf jeden Fall haben da auch dann entsprechend die Leoniden gespielt und dann auch gleich ihr Album angekündigt, was kurze Zeit später rausgekommen ist, nämlich Sophisticated Sad Songs. Und das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Also es ist sehr hohe musikalische Qualität. Und wie sie selber sagen, nicht ganz zu greifen. Ist es Indie, ist es Rock oder irgendwas dazwischen oder was ganz anderes? So ein bisschen wie Tudor Cinema Club, aber weniger Gitarrenarbeit und noch ein bisschen verrückteres, experimentelleres. Dann haut der zwischendurch mal auf irgendwelchen Kuhglocken rum oder auf irgendwelchen Synthesizern zwischendurch. Die machen auf jeden Fall eine krasse Bühnenshow. Jakob Ammer heißt der Frontman, der ist ein toller Sänger, ein ganz exzellenter Musiker, der sitzt dann, also Multi-Instrumentalist, der sitzt dann zwischendurch mal am Klavier, dann steht er mal wieder an irgendwelchen Drums, dann steht er irgendwo da und hier und dort. Ganz toll und hat mir gut gefallen. Auch das Album A Million Heartbreak Songs ist ein guter Song auf dem Album Necklace oder auch Keep Fucking Up. Der ist auch ein guter Live-Song. Da kann man gut mitsingen.
Ich habe auch eine deutsche Band, die keiner kennt, die auf Englisch singt. Ich habe die vor sicher 15 Jahren habe ich mal eine CD gekauft von einer Nürnberger Band, die heißen Loretta. Und die machen so Musik, so Amerikaner-Musik, so im Tom Petty-Universum sind die. Vielleicht Lloyd Cole, ein bisschen so Gitarrenpop mit einer ganz, ganz tollen Stimme. Ich weiß nicht, wie der Sänger heißt oder der Kopf von denen. Eine ganz faszinierende Stimme. Und irgendwie kommen die mir jetzt wieder da zwischen die Finger und haben ein Album gemacht, Between Planets. Und es ist wieder wunderschön. Amerikaner aus Nürnberg. A Tale of Two Buddies ist ein empfehlenswerter Song, ist perfekter Gitarrenpop, besser kann sowas nicht klingen. Oder Kitten Next Door, wunderschöne Songs. Leider das Album nicht durchweg, nur überzeugend. Manchmal ist da immer so ein schmaler Grat, bei Tom Petty ja auch so, wann ist es langweilig, wann ist es magisch. Das ist manchmal so, braucht nicht viel. Aber ja, Loretta, super. Mhm. Und dann eine Band, die mir auch seit vielen Jahren sehr, sehr gut gefällt. Dänischer Hardrock von D.A.D. Disneyland After Dark hießen sie ursprünglich mal. D.A.D. Die hatten einen Hit 1992, 93, als sie zum ersten Mal in Amerika mit Sleeping My Days Away oder so. Und seitdem verfolge ich die immer so ein bisschen und ich mag den Sänger Jesper Binzer wahnsinnig gern. Der macht ein Soloalbum. Ich mag seine Stimme sehr. Und die haben wieder mal ein Album gemacht. Das heißt Speed of Darkness. Und da hat es auch wieder mindestens 4-5 richtig starke Songs. Es ist guter Power, melodiöser Power-Hardrock, der gut abgeht. Und in den, ja, irgendwie, sie haben ein Lied drauf sogar, The Ghost, da hat er versucht, wie The Edge zu klingen auf der Gitarre. Auch interessant, passt nicht so richtig zu D.A.D. Aber auch eine Band, von der man eigentlich fast jedes Album anhören kann und immer ein paar Perlen raus destillieren. Und dann noch 90er Jahre Alternative-Heldinnen, Sleater-Kinney. Sleater-Kinney sind so, das, jetzt kommen so Mitte der 90er Jahre, nach dem Ende von Grunge, kommen so Post-Grunge-Bands und so Alternative-Rock, auch Frauenbands, die so keinen richtigen Hardrock spielen, keinen Grunge, eher so fast so Post-Punk, ja, auch vielleicht die Instrumente gar nicht so gut beherrschen und irgendwie so eine rotzige Attitüde irgendwie haben. Und Sleater-Kinney sind da so die Speerspitze von denen. Veruca Salt gab es noch, ich weiß nicht, ganz mit so Frauenbands oder Frauen als am Gesang. Und Sleater-Kinney tauchen auf in dieser tollen Serie Pam und Tommy, über Tommy Lee und Pamela Anderson, von der ich schon mal berichtet habe, ja. Da geht der frustrierte Tommy Lee geht in eine Bar und es läuft halt Musik und 10 Jahre vorher wäre da halt Motley Crue gelaufen und dann fragt er irgendwie den Barkeeper, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann sagt er Sleater-Kinney. Also Sleater-Kinney ist so der Sargnagel für so Bands wie Motley Crue halt gewesen, wo man denkt, so das ist jetzt angesagt gerade so, mein Gott. Und die haben wieder mal
Blind, ne?
Ja, aber cool. Also Sleater-Kinney waren schon cool. Die waren echt dreckig und kaputt und also überhaupt kein nichts irgendwie Hardrock, sondern eher 70er Postpunk oder so, aber halt doch 90er Alternative. Ja, so eine Mischung. Und die haben Platte gemacht, Little Rope heißt die. Und es ist gut, Hälfte ist richtig toll. Hell war eine Single, großartig. Und Say It Like You Mean It wären meine zwei Anspieltipps. Also wenn man Sleater-Kinney damals gut fand, dann findet man dieses Album, glaube ich, auch gut. Wenn nicht, weiß ich nicht, ob man da noch reinkommt irgendwie. Aber es ist schön, dass es die wieder gibt. So wie die Breeders vielleicht, so in dem Pixies, so in dem Universum sind die eher so zu Hause. Und dann habe ich noch eine Frauenband, spanischer Indie-Rock, Heinz heißen die, Hinz geschrieben. Also
Hinz.
Ja, nicht mit Z, sondern mit DS. Also netter Indie-Pop-Post-Punk aus Spanien. Auch so im Sleater-Kinney-Breeders-Universum daheim. Sehr eingängig, ein bisschen schräg, ein bisschen poppig, ein bisschen dreckig produziert auch. Vielleicht wie ganz kaputte Garbage mit einer fragileren Sängerin. Wäre so ein Vergleich.
Oh.
Und da gibt es ein ganz, ganz tolles Lied und das heißt Boom Boom. Und das wäre so der Anspieltipp, glaube ich, auf dem Ding. Und da gibt es noch ein Duett, Stranger, mit einem Typen, der heißt Grian Chatten. Und das ist der Sänger von Fountains DC. Und Fountains DC sind auch so Kritikerlieblinge in der Alternative- und Indie-Musikpresse und die haben ein Album gemacht, Romance, und das ist interessant, aber leider nicht so gut, wie immer alle schreiben. Das ist ein bisschen langweiliges Songwriting, finde ich. Stimme ist total interessant von dem Typen. Romance ist der Anspieltipp und hier ist The Thing. Und interessant ist auch der Opener, der klingt wie so ein Depeche Mode aus den frühen 80ern. Irgendwie minimalistische Elektronik. Fountains DC. Aber leider finde ich sie nie so gut, wie ich sie gern finden würde. Weil die Kritiken klingen immer so vielversprechend und dann bin ich immer ein bisschen enttäuscht.
Gut. Nicht so viele Kritiken lesen, einfach mal hören.
Ja,
ich gucke ja auch zum Beispiel keine Trailer mehr von Filmen, die mich interessieren, weil ich dann auch immer schon denke, da weiß ich ja schon alles und so.
Ja.
Dann warte ich immer ab.
Ja, Trailer sind auch mittlerweile echt ein Problem, weil die teilweise echt so viel verraten, dass es keinen Spaß mehr macht.
Gerade bei Thrillern oder so, da weißt du meistens schon eigentlich alles, was passiert. So, ich hätte noch ein Album, würde ich sagen.
Ja, mach noch eins.
Oder wie sieht's aus?
Ja.
Ja, das würde ich auf jeden Fall gerne noch droppen, weil das ganz gut ist, so vielleicht zum Abschluss des ersten Teils und das gerade ganz gut in meine Reihe hier reinpasst, nämlich auch deutsche Musik, aber auf Englisch gesungen, nämlich die Beatsteaks haben dieses Jahr auch wieder ein Album herausgebracht. Es heißt Please. Das Albumcover sieht auch ganz cool aus. Es ist ein Stoppschild, da steht dann Please drin. Kann man nicht übersehen eigentlich. Und es ist am Anfang recht weird. Der erste Song heißt Goodbye. Das ist allein schon komisch. Und dann ist der Stil auch noch ein bisschen bei dem Song wie bei Boombox. Und das war ja ein ganz furchtbares Album von den Beatsteaks. Und ich glaube aber, dass dieses Goodbye heißen soll, dass man sich jetzt von diesem Stil wieder verabschiedet und eher wieder zurück zu den Smack-Smash-Stil geht, also wie ganz früher sozusagen. Und das machen sie dann mit dem zweiten Stück, nämlich die Tractors. Der geht dann sehr punkig, sehr gut ab. Und der Armin, wie heißt der, Teutoburg Weiß, der singt wie immer super. Und das sind ganz toll komponierte und produzierte Stücke, groß angelegt. Ich habe nachgelesen, produziert von Olaf Opal. Und der soll der Meister der Räume sein. Deswegen haben sie es auch nicht in einem normalen Studio aufgenommen, sondern in einem Theatersaal, um noch mehr Größe zu bekommen. So. Und das ist bei vielen Stücken durchaus hörbar. Katerina ist ein guter Song. Against All Logic. The Lunatics Have Taken Over The Asylum ist auch noch ein toller Song. Und Magic Feel ist auch nochmal ein ganz interessantes Stück. Das klingt nämlich nach so richtigem britischen Punk. Also ganz, ganz toll, ganz tolles Album. Habe ich gerne mehrfach gehört.
Okay. Hast du Deutsche auch mit deutschen Texten eigentlich? Da hätte ich noch einige für nächstes Mal dann. Kann man auch noch eine Kategorie machen.
Ja. Habe ich nichts mehr, außer die Kapelle Petra. Aber
gibt noch ein paar.
Ich kann ja noch mal gucken.
Also, dann mache ich auch noch ein allerletztes, nämlich der gute alte David Gilmour hat ein Album gemacht dieses Jahr. Und es klingt halt wie ein David Gilmour-Album, muss man sagen. Allerdings hat er auch ein paar Überraschungen, denn er hat ein Lied mit seiner Tochter, die da singt, Romany Gilmour, und es heißt Between Two Points, und das ist wirklich ein wunderschönes Lied, das sich nicht direkt als David Gilmour-Lied zu erkennen gibt, und das würde ich hier als Anspieltipp mal nennen. Der Rest des Albums Luck and Strange klingt halt wieder wie dieses schwerfällige Spätwerk von Pink Floyd, so dieses, es ist immer so. Ich weiß nicht, die haben irgendwann in den 80ern angefangen, dass das alles wie so eine ganz schwer laufende Maschine so klingt und dann mit seiner etwas eingeschlafenen Stimme und dann kommt halt irgendwann die Gitarre. Und es ist alles schön und gut und nett, aber halt auch ein bisschen bieder und langweilig. Aber das Lied ist wirklich schön, Between Two Points.
Gut.
Ja, gut, dann haben wir doch jetzt da schon mal eine ganze Menge und dann gehen wir nächstes Mal mit großen Schritten zu den Top-Alben des Jahres. Ja. Ich habe noch einige so ein bisschen auf dem Weg dahin und dann gehen wir aber wirklich hin und ich tue mich schwer mit der Top 5. Also ich habe mir jetzt wirklich einen abgebrochen. Ich habe jetzt mal eine vorläufige Top 5, aber es kann sein, dass ich da auch nochmal was umschmeiße.
Es gibt wirklich mehrfach
Wahnsinnsalben dieses Jahr.
Genau, ich habe mehrfach wieder raus aus der Top 5, wieder rein in die Top 5. Also,
das wird fulminant.
Ja, auf jeden Fall. Also bleibt gespannt, Leute.
Ja, da ist einiges los nächstes Mal. Okay, Alex, mein Lieber, vielen Dank. Das war mal wieder schön. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und dass wir das alles hinkriegen, was wir da so vorhaben.
Jo, das glaube ich auch.
Mach's gut, habt eine gute Woche. Und an alle, Bis bald. Es gibt einen zweiten Teil noch. Sehr bald. Ciao.
Tschüss.